Film gedacht.
Double-O-Seven reporting for duty.
Where the hell have you been?
Herzliches Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, zur neuen Folge von Filmgedacht mit dem wunderbaren Claim.
Filmgedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film.
Genau, der gute Mann, den ihr da gerade gehört habt, das ist Sydney Schering. Und wenn ihr wenn das nicht die erste Folge ist, die ihr hört, dann wisst ihr auch, wir sind seit jeher zusammen in diesem Podcast und führen euch durch alle möglichen Themen aus der Welt des Films. Trotzdem natürlich nochmal eine ordentliche Begrüßung. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sydney.
Morgen, Antje, du brichst die magische Podcast-Regel, dass wir eine Uhrzeit nennen.
Das
könnte auch guten Abend sein oder guten Nachmittag.
Auf jeden Fall. Es ist ja gang und gäbe, dass man dann einfach sämtliche Tageszeiten hinten ranhängt. Gute Nacht, frohe Weihnachten, frohe Ostern, Happy Maria Himmelfahrt. Keine Ahnung, was auch immer da draußen ihr gerade für ein Fest feiert.
Alle wichtigen Feiertage.
Ja, genau. Worum geht es in dieser Folge? Das werde ich jetzt einmal ganz kurz anreißen. Wie ihr nämlich im Titel gelesen habt, geht es diese Woche um Bond. Und zwar vorwiegend um die Daniel Craig Bonds. Denn wir wollen uns den bislang 4/5 Filmen, dazu komme ich gleich, mit Daniel Craig als James Bond in der Hauptrolle annehmen. Ja, die Filme ein wenig in die Position oder die Bond-Reihe an sich in die Filmhistorie einordnen, beziehungsweise eben insbesondere die Daniel Craig-Bond-Filme und über die Theorie reden, dass sämtliche Filme mit Daniel Craig in der Hauptrolle eben aus dem Bond-Universum widerspiegeln, wie es denn um die Bond-Reihe generell in der Popkultur bestellt ist. Also ein durchaus komplexes Thema, würde ich an dieser Stelle sagen. Und der Grund für dieses Thema ist natürlich der Start von Keine Zeit zu sterben. Wir hätten sehr gerne diesen Podcast mit einem Gespräch darüber begonnen, wie wir denn Keine Zeit zu sterben finden und im besten Fall auch noch den Film in unsere Theorieaufdröselung mit einbezogen. Aber diese Podcast-Folge soll pünktlich zum Start des Kinofilms erscheinen. Und wir hatten im Vorfeld leider ein kleines organisatorisches Problem, denn mir war es nicht möglich, Keine Zeit zu sterben im Pressescreening zu gucken. Und zwar mit aus dem Grund, dass das Screening tatsächlich einfach zu spät war. Denn ich kann mich nicht erinnern, dass das schon mal war oder dass ich sowas schon mal erlebt habe. Da kann Sydney gleich mal sagen, ob er das schon mal erlebt hat. Aber es ist halt so, dass das deutsche Pressescreening von Keine Zeit zu sterben parallel zur Weltpremiere in Großbritannien stattfand. Das bedeutet in Deutschland 21 Uhr und zwar am Dienstag vor offiziellem Kinostart. Denn 20 Uhr, ihr wisst Bescheid, Zeitumrechnung und so weiter, wir sind da eine Stunde zurück. Und deshalb in Großbritannien 20 Uhr, beste Zeit, Weltpremiere von James Bond. Und parallel dazu durfte die deutsche Presse sich diesen Film angucken. Erinnerst du dich, Sydney, dass das schon mal so war?
Nicht derart kompliziert. Es gab ab und zu, ist es eher selten, dennoch gab es ab und zu mal Pressevorführungen, die auch vor der Weltpremiere waren. Dann natürlich mit Embargo, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber dass man wirklich parallel zur Weltpremiere ist, die dann auch noch so kurz vor Kinostart ist und dann nach deutscher Uhrzeit so spät, hatte ich noch nie. Bei Mad Max gab es mal was ähnlich Knappes. Das war, glaube ich, auch ein Tag vor der Weltpremiere. Ein Tag vor der Kinoaufführung. Aber genau, Das war dann wenigstens zu einer normalen deutschen Uhrzeit. Nicht unbedingt eine normale Zeit. Es war jetzt keine traditionelle Pressevorführungszeit, aber es war eine seltene Pressevorführungszeit. Es war eine normalen Abendschiene. Aber 21 Uhr einen fast dreistündigen Film starten, habe ich noch nie erlebt. Und da muss ich auch wirklich sagen, Er hat es mich wirklich ein bisschen geärgert, wie Universal damit umgegangen ist, weil du kannst ihn deswegen nicht schauen, weil du dann einfach nicht normal nach Hause kommst. Und
ja, eben. Ich meine, ich wohne mittlerweile sehr am Rande von Hamburg. Also früher hatte ich das große Privileg, dass ich in die U-Bahn steigen konnte, die 2 Minuten Fußweg von meiner Wohnung entfernt war. Und dann war ich in 15 Minuten in jedem Hamburger Kino so ungefähr. Und mittlerweile muss ich halt echt eine kleine Weltreise einplanen. Ist in Hamburg bei dem sehr gut ausgebauten HVV-Straßennetz auch sonst überhaupt kein Problem. Und ich fahre zum einen ganz gerne öffentliche Verkehrsmittel und ich laufe sehr, sehr viel zu Fuß. Also ich kann da auch immer dann meine 10.000 Schritte pro Tag einbauen, wenn ich von einer Haltestelle zur nächsten laufe. Aber in diesem Fall, wenn es dann wirklich um spätabends geht und um dann pünktlich zu Hause sein, ist es natürlich relativ unpraktisch. Ich wäre also, hätte ich die PV besucht, erst tatsächlich so gegen 1:30 zu Hause gewesen. Und
das ist, ja, da lache ich ja dagegen.
Also Engagement hin oder her, bei mir kommt dann ja auch noch hinzu, ich brauche aufgrund gewisser Krankheitsumstände okay, brauche ich einen extrem regelmäßigen und ja wirklich einen extrem regelmäßigen Schlaf-Wach-Rhythmus, der dann dadurch auch nicht gegeben wäre. Und deshalb irgendwie passte das alles nicht zusammen.
Dass du es nicht wahrnimmst, kann ich komplett verstehen. Ich wollte damit nur sagen, für dich ist die große Kritik, du brauchst dann nach der Pressevorführung irgendwie 2 Stunden oder 1,5 Stunden. Was hast du gerade gesagt? 1:30 oder nach 2?
Ich wäre um 1:30 wahrscheinlich, ja, so etwa zu Hause.
Du brauchst dann vielleicht 90 Minuten nach Hause. Ich werde, wir zeichnen das jetzt halt vor der Pressevorführung auf, damit wir wenigstens den langen, den Teil, wo wir zusammen reden wollen, abgedeckt haben. Ich werde mindestens 3,5, wenn nicht sogar 4,5 Stunden brauchen, um nach Hause zu kommen.
Wobei du ja auch, also klar, das ist mörderisch für eine PV, aber du bist ja auch Pendler, ne? Also du musst ja tatsächlich, ich bin ja innerhalb Hamburgs unterwegs. Ich stoppe kurz vor der Grenze zu Schleswig-Holstein. Aber du fährst ja von...
Ja, aber von 70 Minuten auf 3,5 bis 4,5 Stunden ist immer noch ein dicker Zuschlag.
Das stimmt, und das kommt ja nur zustande, weil das Pressescreening so spät ist.
Weil das eben... An einem Dienstag nach 21 Uhr einen fast 3-stündigen Film starten. Und das ist jetzt die positiv gerechnete Variante, wenn es pünktlich losgeht. Denn wir erinnern uns, in der Ausgabe über 16 Stunden Ewigkeit habe ich ein bisschen darüber gesprochen, wie unpünktlich manche PV-OrganisatorInnen sein können. Und Universal gehört in Köln nicht gerade zu denen, die auf einen pünktlichen Start setzen. Also ich
das ist lustigerweise in Hamburg auch so. Also es ist auch, ja, in Hamburg tatsächlich Universal im Speziellen, wo ich immer die meiste Zeit einplane, die ich noch im Saal sitze, ohne dass was passiert.
Die meiste sind bei uns Warner. Schönen Grüße an die Organisatoren. Ich hab dich sonst lieb, aber dass du so spät anfängst, ich hab dir schon mal gesagt, dass das nicht schön ist. Das Schlimmste war irgendwie fast war wirklich eine halbe Ewigkeit bei The Dark Knight Rises. Und ich fürchte, Universal wird sich dann bei einer sehr, wahrscheinlich sehr vollen Pressevorführung, weil dann alle ankommen, weil es natürlich auch ein Film ist, wo viele Leute Aufträge zu verteilen, ist ja vollkommen in Ordnung, aber es wird bestimmt viel los sein, dann ist parallel dazu ja noch normaler Betrieb im Kino. Ich rechne mit mindestens 40 Minuten Verspätung und dann brauche ich noch länger, weil ich dann den Bimmelzug auch noch verpasse. Das wird wunderbar, ich freue mich riesig, aber ich mach's, weil Arbeit und ein bisschen, was ich mir jetzt zusammengereimt habe, dass die, genau das wollte ich eben eigentlich vorhin sagen, wie unflexibel der Universal war, weil es hieß dann, ja, wenn wir den nicht parallel zur Weltpremiere zeigen, dann könnten wir den ja erst einen Donnerstagmorgen zeigen, wo ich mir denke, es gibt noch den Mittwoch dazwischen. Und dann zeigt den doch irgendwie Mittwoch zur normalen Pressevorführungszeit. Dann sind wir zwar nicht parallel zur Weltpremiere, aber es sind für Leute, die nicht in der Pressevorführungsstadt leben oder in den Pressevorführungsstätten, ein bisschen brauchbar, oder Leute, die am Rand der Stadt leben. Aber womit ich mir das alles schön rede, dass da so ein großes Geheimnis Brimbamboris ist, und die, weiß nicht, ob du das auch bekommen hast, die von der Universal Agentur hat mir gesagt, wir selber haben den noch nicht gesehen, niemand darf den vorher sehen.
Ach krass.
Ist meine Theorie vielleicht gibt es einen Grund, dass die wirklich sicher gehen wollen, dass niemand irgendwas spoilt, weil es da irgendwas richtig Spannendes gibt. Was weiß ich, vielleicht ist es das erste Mal, dass der neue Bond-Darsteller am Ende, dass da eine Staffelübergabe oder so ist.
Genau, ja, das wäre meine eine Idee. Ich habe aber sonst noch die Idee, Wobei ich da halt sagen müsste, wenn das tatsächlich der Grund ist, dann finde ich das sehr, sehr lame. Denn es wurde ja im Vorfeld kommuniziert, hey, vielleicht stirbt Bond ja erst.
Das wollte ich auch gerade sagen, das ist die andere Möglichkeit. Bond stirbt oder es gibt einen neuen Bond.
Aber da muss ich dann ganz ehrlich sagen, wenn nicht an die Öffentlichkeit dringen soll, stirbt er oder stirbt er nicht. Also das ist dann auch wieder sehr berechnend. Mich würde mittlerweile weder das eine noch das andere überraschen.
Vor allem, ja gut, dann verrät es nicht die Presse, die die Pressevorführung macht. Aber sobald die Weltpremiere vorbei ist, irgendein blöder Dödel, also noch bevor dann der Kinostart ist, wird zwischen Kinostart und Weltpremiere-Berichterstattung das in die Welt hinaus posaunen. Und ich glaube, die Leute, die Weltpremiere-Berichterstattung machen und machen dürfen, die haben noch mal mehr Reichweite als die meisten DurchschnittskritikerInnen. Und naja, mal schauen.
In dieser Sekunde stelle ich jedenfalls den Hashtag James Bond bei Twitter auf stumm.
Ja, das ist das Gute. Und vor allem, wie gesagt, wir wissen gerade nichts, wenn wir jetzt aus Versehen recht hatten.
Genau. Wenn wir aus Versehen recht hatten, dass Tom Hiddleston in James Bond als neuer James Bond vorgestellt wird, dann war das geraten.
Ja. Und ich setze auf Emily Blunt.
Alles klar, gut. Aber das Gute ist ja, wir können ja ein bisschen zaubern, was unseren Podcast angeht. Ich hoffe, ihr habt jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen Lust bekommen, nochmal die anderen Podcast-Ausgaben euch anzuhören. Einmal die zu 16 Stunden Ewigkeit, in der es ja auch so ein bisschen um unsere aktuelle Arbeit als Kritikerinnen und Kritikern geht. Und vielleicht hört ihr auch im Nachgang nochmal rein in der Folge zu Die Zeit nach Mitternacht. Denn die Tatsache, dass ich gar nicht so unglücklich darüber bin, dass ich dieses Screening nicht verfolgen kann. Und wer mich kennt, der weiß, so in den letzten Jahren, ey, ich hätte mich richtig fertig gemacht. Beziehungsweise, ich sag mal so, ich hätte total realisiert, was für ein Versäumnis das ist. Und ich hätte es auch um Himmels Willen irgendwie versucht, da das Screening zu besuchen. Zur Not hätte ich halt irgendwie ein Taxi genommen. Aber der Beginn unserer Folge zu Die Zeit nach Mitternacht, wer da noch mal reinhört, der findet eine Erklärung auf die Frage, weshalb mir das alles mittlerweile ziemlich egal ist.
Ja, und der positive Dreh wäre, du bist vernünftig genug, da jetzt nicht irgendwie eine Woche nicht gesund sein zu wollen wegen einer Pressevorführung.
Aber wie gesagt, wir können ja ein bisschen zaubern im Podcast. Deshalb haben wir uns das erste Mal entschlossen, im Nachgang einen Teil aufzunehmen. Und den, wie gesagt, wir können ja zaubern, werdet ihr, als ob ich alten Leuten Technik erkläre. Es tut mir sehr leid, ihr da draußen, ihr habt, es ist Quatsch, was ich hier erzähle, aber ich habe ganz gute Laune. Du hast im Nachgang zur Keine Zeit zu sterben PV deine Kurzreview zu dem Film aufgenommen, natürlich ohne Spoiler. Also du wirst nichts verraten, was geheim bleiben soll, aber du wirst gleich verraten, wie du denn zu Bond stehst und ihn, wie ich dich kenne, auch schon mal im Vorfeld so ein bisschen hingehend unseres Themas, das wir heute besprechen, einordnen. Aber ich sag auch im Nachgang, wir werden in der nächsten Folge, in der nächsten Filmgedacht-Folge, werden wir das Thema heute nochmal aufgreifen und dann habe ich den Film ja auch gesehen. Ich schaue ihn mir ganz regulär in einer Abendvorstellung im hoffentlich vollbesetzten Kinosaal an. Und dann werden wir auch nochmal auf dieses Thema heute zurückkommen. Das war sehr viel organisatorischer Kram. Und ich würde sagen, ich überlasse dir hiermit jetzt in der Zukunft das Wort. Und dann hören wir uns gleich wieder.
Come on, Bond, where the hell are you?
Okay. So, Sydney, du hast jetzt Gelegenheit, wie ich es gerade angekündigt habe, über Keine Zeit zu sterben zu sprechen. Natürlich nicht allzu ausführlich, erst recht ohne Spoiler, weil zu diesem Zeitpunkt ja wahrscheinlich noch kaum einer den Film gesehen hat, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir es veröffentlichen. Aber ein kurzer Eindruck von dir zum Film und gerne auch eine kurze Einordnung in den letzten Podcast, bevor wir dann in der nächsten Ausgabe nochmal zusammen ausführlich drüber sprechen.
Ja, ich fand ihn mittelmäßig. Mein erster Daniel Craig mittelmäßig Bond. Ich fand ja zwei Filme von ihm super, zwei Filme von ihm schlecht. Und jetzt finde ich einen von ihm mittelmäßig. Jetzt hat er quasi die ganze Partitur durch.
War das geplant?
Ich glaube, ich kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke nicht, dass Barbara Broccoli irgendwo gesessen hat und gedacht hat, jetzt hier, komm, der Sidney, der hat keinen mittelmäßigen Daniel Craig Bond. Das machen wir jetzt. Was ich aber interessant finde, ist, dass bei Craig dann auch immer meine Einschätzung des Films mit meiner Einschätzung des Songs übereinstimmt. Die Filme, die ich super finde, haben in meinen Ohren auch super Songs. Die Filme, die ich mittelmäßig finde, haben
also der Film, den ich mittelmäßig finde, hat den mittelmäßigen Song, jetzt nehme ich No Time to Die. Und die Filme, die ich schlecht finde, bei denen kannst du mich auch mit den Songs jagen.
Das ist ja wirklich interessant. Also wir hatten ja letzte Woche kurz darüber gesprochen, ob es einen Zusammenhang gibt dazwischen, ob der Song, der so heißt wie der Film, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Also, ich hoffe sehr, dass wir dann, wir haben ja dazu
letzte Woche, aber in dieser Folge.
Stimmt,
jetzt
genau.
Jetzt verwirrst du die Leute total.
Hast recht. Wir reden gleich noch darüber.
Wir werden gleich darüber gesprochen haben.
Richtig.
Ja, was will man sagen? Für mich fängt der Film halt sehr stark an mit einem tollen Auftakt, wunderbar fotografierte Landschafts- und Städteaufnahmen von La La Land Kameramann. Erst ein paar Action-Szenen fand ich super. Ich fand da auch die emotionalen Momente gut ausgearbeitet. Und dann ab ungefähr der Hälfte wird das alles für mich so zäh. Und ich finde die Ideen, was die erzählen wollen, gut. Aber die Umsetzung ist halt so, irgendwie verlieren die Figuren für mich an Fleisch. Und daher, wenn dann auch noch die Action fehlt, ist das dann halt irgendwie so dröge. Und deswegen ist es so ein bisschen schade. Ich hätte ihn sehr gerne geliebt. Ich habe so während der ersten paar Szenen wirklich gedacht, oh, das könnte einer meiner Top 3 Bonds werden. Und da hat er sich so schön langsam Stück für Stück in die Mittelmäßigkeit gearbeitet.
Und das ist ja immer das ist ja besonders schade immer, wenn Filme zum Ende hin nachlassen. Andersrum ist es natürlich schöner, wenn sie über die Laufzeit erstarken.
Genau. Also ich habe ja in der Kritik, die du bei Wessels Filmkritik dann veröffentlicht hast, den ja dann in Fünftel geteilt. Man teilt Filme ja gerne in Drittel. Mhm. Man muss wenigstens dann sagen, das letzte Fünftel ging dann wieder auf. Also wir hatten halt für mich die ersten zwei Fünftel großartig, dann und dann zum Schluss, hätte besser sein können, aber das letzte Fünftel ging wieder so. Da hat man sich, was die Inszenierung angeht, wieder so ein bisschen eingeeicht. Was unsere große Theorie angeht, dass die Daniel Craig-Filme davon handeln, wie es dem Bond-Franchise geht, ist keine Zeit zu sterben, aber ein Ausreißer. Ich sehe da keine große Metafiktionalität. Man hat natürlich die Bond-eske typische Intertextualität, als dass halt es immer Referenzen auf andere Bonds gibt, aber das ist ja nichts Besonderes. Das gibt's bei Bond ja eigentlich seit jeher, sonst hätten sich ja die ganzen Markenzeichen nicht durchgesetzt.
Ja.
Aber da gibt's in meinen Augen nicht groß was rein zu interpretieren. Aber ich bin gespannt, wie du ihn findest. Du fandst ja auch Spectre besser als ich.
Wie, Tick besser, genau, ja.
Wie wir schon besprochen haben und ihr nachher noch mal ausführlich hören werdet.
Richtig. Und ich sehe ihn, wie gesagt, am Freitag und dann kann ich auch ein bisschen was dazu sagen, wie der Film denn von einem normalen Publikum tatsächlich aufgenommen wird.
Ja, das war auch ein Problem. Also vor mir saß einer, der schon während des Wartens darauf, dass der Film losgeht, darüber gelästert hat, dass Daniel Craig ja gar kein Bond ist, weil er zu wenig Sex hat. Weil ich auch irgendwie eine seltsame Theorie finde, weil Daniel Craigs Bond hat irgendwie so zweimal pro Film Sex. Also wie viel mehr will der Mann noch?
Vor allen Dingen passt es ja zu der zu seiner Art der Interpretation, worüber wir gleich noch reden.
Ja, und beim Rausgehen gab es auch wieder dann viel Genöle, also bei der Flucht vor der Masse und der Suche der Pressereferentin, die ja vor Pressevorführungsbeginn noch mal eine E-Mail geschickt hat, die Betreuung, dass man doch bitte nicht geht, ohne ein Statement gegeben zu haben, weil das noch in der Nacht nach Hollywood geschickt wird. Mhm. Und deswegen wichtig sei, und wir kriegen alle Ärger, wenn wir ohne Statement gehen. Jedenfalls bei diesem Eiertanz, wo ist die Betreuung? Ich will mein Statement geben und dann versuchen, nach Hause zu kommen. Habe ich viel Gemecker gehört. Mhm. Aber interessanterweise dann erstens, die US-Kritiken scheinen euphorischer zu sein. Jedenfalls die US-KritikerInnen, denen ich folge, hatten sehr positiv getweetet. Mhm. Und ein paar Kollegen, die ich sehr achte, die ich dann in Köln nicht wahrgenommen habe, von denen habe ich dann auch später gelesen, dass er ihnen gefallen hat. Bender und Streberg, genau, die waren auch da und die haben ihre kurze Mini-Review schon veröffentlicht, die waren ziemlich begeistert. Mhm. Das hat mich gefreut, das hat man nach der Pressevorführung nicht mitbekommen, weil ich glaube, das ist immer der Fall. Die Meckerer sind sehr laut und die, denen der Film gefallen hat, stehen nebeneinander und nicken sich fröhlich an.
Ja, oder gehen, wie ich es ehrlich gesagt normalerweise.
Oder gehen, weil sie die Nervensägen nicht hören wollen. Ja. Wobei das auch tendenziell wenigstens ein Zeichen für den Konsens ist, denn wenn alle den super finden, dann müssen die, die ihn mochten, nicht abhauen.
Das ist richtig, das stimmt. Ja, während du in Bonn saßt, habe ich mir First Cow angeguckt. Vielleicht finden wir irgendwann nochmal eine Gelegenheit, über den zu reden.
Ich hoffe es.
Aber ansonsten, ja, vielen Dank für dein schnelles Statement nach nach der PV. Und dann würde ich sagen,
nach meiner sehr langen Nacht, die mittlerweile auch ein Tag ist. Deswegen genau. Klinge ich auch ein bisschen anders als im Rest des Podcasts.
Genau. Und dann würde ich sagen, hören wir uns jetzt gleich wieder für euch da draußen. Und ich wünsche euch und uns ganz viel Spaß bei der Diskussion, von der wir wissen, dass sie sehr gut geworden ist. Bis dann. Ja, vielen Dank, Sydney, für das.
Danke, so Zukunft, verrückt. Sydney. Ich bin gespannt, was ich gesagt danke. Haben werde.
Genau. Jetzt habt ihr einen kleinen Einblick bekommen in den aktuellen Bond. Und ich würde aber mal sagen, wir starten dann tatsächlich einfach mal rein in den ersten Daniel Craig Bond. Und das war Casino Royale. Wie stehst du denn generell zu Casino Royale? Das ist ja nicht die erste Verfilmung von dem Roman.
Ja, wobei es ja die erste richtige Kinoverfilmung ist. Die Parodie gilt nicht.
Genau, aber man hat sich auf jeden Fall, man wusste schon vor Daniel Craigs Casino Royale, dass es den Stoff
genau.
gibt.
Genau, und dann gibt es ja noch den Fernsehfilm. Casino Royale man muss ja mal bedenken, für mich war es ja der erste Bond, den ich im Kino gesehen habe. Denn aufgrund meines Alters, was für die einen, ach, das ist ja ein Küken, und für die anderen, ach, der alte Sack ist, ich falle da genauso in die Reihe. Die vorherigen Bond-Darsteller habe ich im Fernsehen kennengelernt. Es gab ja Zeiten, da wurde Bond dauerwiederholt im Fernsehen. Die Zeit war neulich auch wieder, als irgendwie die RTL-Gruppe auf jedem Sender irgendwie die Filme durchgespielt hat. Und
da habe ich übrigens das erste Mal den Bond gesehen, in dem Pierce Brosnan die Riesenwelle reitet.
Den mit deiner Doppelgängerin.
Ja, mit der großartigen Rosamund Pike. Und es tut mir so leid, dass sie diesen Film abbekommen hat. Aber da kommen wir sicherlich noch ein anderes
genau,
Mal drauf.
Genau, stirbt an einem anderen Tag für diejenigen, die halt eine junge Antje Wessels sehen wollen, die nicht Antje Wessels ist, aber fechten kann. Ja, jedenfalls.
Ja.
Und die Sache ist die, ich mochte Bond, hab aber da jetzt, zu dem Zeitpunkt war es halt einfach, und das ist auch wieder eine Sache, Leute, die älter sind, deswegen mehr von den vorherigen Bond-Epochen im Kino miterlebt haben, vielleicht nicht ganz glauben können, und Leute, die jünger sind und jetzt halt einfach, Bond ist aktuell einfach ein Riesen-Franchise mit Milliarden-Hits. Also Leute, die das jetzt sozusagen prozentual mehr in ihrem Leben mitbekommen, werden es auch nicht glauben, aber ich bin genau in diesem grauen Abschnitt gewesen, wo so dieses der Glaube daran, dass Bond vorbei sein könnte, durchaus realistisch war. Weil Stirb an einem anderen Tag, der von dir gerade erwähnte, kam halt wirklich nicht gut an. Und dann gab es einfach diese ganzen Umbrüche in der Kinolandschaft. Und viele in meinem Freundeskreis konnten deswegen wirklich gar nichts mehr mit Bond anfangen, anders als ich. Und als wir dann in Casino Royale reingegangen sind, wir sind nicht reingegangen wegen, das ist der neue Bond, sondern wir sind tatsächlich reingegangen wegen Poker. 2006 war ja gerade so diese Pokerwelle. Und wir sind aber irgendwie gesagt, Bond macht jetzt einen Pokerfilm. Weißt du was? Wir gehen da jetzt einfach am Freitag rein in schicker Abendkleidung und danach spielen wir Poker. Also eine vollkommen normale Vorführung, es war keine Vorpremiere oder so. Wir haben uns richtig schön rausgeputzt. Und daher habe ich natürlich ein bisschen sentimentalen Wert für Casino Royale, aber wichtig ist da jetzt wirklich, weil meine Freundesgruppe wird ja nicht alleine sein. Es gibt eine Teildemografie, für die war Bond, lag halbtot im Wasser. Und deswegen braucht es den Reboot. Ich kenne ja ein paar ältere Bond-Fans, die sagen so, warum braucht es ein Reboot? Und das ist der Grund. Es gibt eine ganze Teilgeneration, sag ich, für die war Bond abgeschminkt. Entweder, weil sie es nicht gut fanden oder die anderen, da ist das Zeug, das meine Eltern mögen. Ich weiß nicht, ob man mir das schön machen kann. Das ist zu albern und man brauchte wirklich einen Neustart, ist meine These. Und gäbe es Casino Royale nicht, wäre Bond, glaube ich, nicht das Milliardending, das es aktuell ist.
Das könnte ich mir auch vorstellen. Du warst ja damals schon viel mehr in dem ganz, ich glaube nicht, dass man es damals schon Filmbubble nennen kann, aber du warst ja damals schon sehr interessiert an allem, was mit der Entstehung auch von Film zu tun hat. Kannst du dich erinnern, bei, ich glaube, Skyfall war es das erste Mal, dass ich mitbekommen habe, da wird für einen Film tatsächlich im Vorfeld eine Pressekonferenz einberufen, um die Darstellerinnen und Darsteller eines neuen Films anzukündigen. Das sind ja eigentlich eher so Sachen, die werden einfach so per Pressemeldung rausgehauen. Erinnerst du dich noch, wie das damals war, als Craig vorgestellt wurde?
Ja, das war eine große Sache natürlich. Und das war für ihn dann auch, glaube ich, ein etwas schlechter Start. Es gibt auf der Casino Royale DVD, und ich bin sicher, dass es auch auf die Blu-ray rüber kopiert wurde. Die Zeit, wo Blu-rays nicht die DVDs Extras hatten, ist ja dann doch schon was länger vorbei. Da gab es halt erstens viele Leute, die sich groß kritisiert haben, ach, der ist ja blond und der wird da auf einem Speedboot herangekarrt zur Pressevorführung, aber der trägt eine Sicherheitsweste, was ist das denn für ein Bond? Und der Featurette wird halt erzählt, ja, die Versicherung hat gesagt, du bist die Zukunft für das Bond-Franchise. Du trägst gefälligst eine Sicherheitsweste, bevor du dann irgendwie stirbst bei einem blöden Presseevent. Und deswegen hatte Craig so ein bisschen einen schlechten Start. Und ich glaube, es gibt so immer noch ein paar miese Peter, die da einfach immer noch nicht drüber hinweg sind. Augenrollen dafür. Aber nee, das war schon eine große Sache. Aber trotzdem war es halt, wie gesagt, in meiner Teildemografie war da diese Skepsis und ja, aber Bond, ne? Kann das noch funktionieren? Und der Reboot-Gedanke war da ja noch was neuer, als es heute ist. Mittlerweile Bond, Batman, Spider-Man schon zweimal, Batman auch dann nochmal. Mittlerweile ist das ja ein bisschen normaler, aber da war das doch eine neue, gewagte Sache. Wie war das denn eigentlich bei dir? Weil ich habe jetzt schon erzählt, es war mein erster Kinobond, aber nicht mein erster Bond generell. Wie war es eigentlich bei dir? Was war dein erster Bond und Kinobond?
Ich glaube, und jetzt werden sicherlich die üblichen Verdächtigen wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber bei mir fällt erster Kinobond und erster Bond überhaupt zusammen, denn das war Skyfall. Und dann habe ich bin also, muss man ganz ehrlich sagen, mit einem hervorragenden Bond ins Franchise eingestiegen. Es war bei mir auch so ein bisschen so, wie du tatsächlich gesagt hast, meine Mama ist sehr, sehr großer Bond-Fan und die ist wiederum überhaupt kein Daniel Craig-Fan, weil die halt wirklich mehr so in Richtung auch wirklich Pierce Brosnan gegangen ist. Also ich weiß, das ist ihr Lieblings-Bond-Darsteller. Mhm. Und deshalb hat sich auch diese Liebe für Pierce Brosnan, ich habe dann im Nachhinein einige Filme, bislang nicht alle, aber auch nicht irgendwie nach einem besonderen Schema. Also ich habe erst die Daniel Craig-Bonds, die beiden, die vorher da waren, nachgeholt. Und dann immer mal so vereinzelte, also entweder mal übers Fernsehen oder eben zum Beispiel darüber, dass da irgendjemand mitspielt, den ich mag. Also das war immer so, was halt gerade passt. Aber ich wusste halt, meine Mama ist sehr großer Pierce Brosnan-Fan und deshalb hat sich auch mein Bild von der Figur James Bond sehr stark an Pierce Brosnan orientiert. Also obwohl ich mit Daniel Craig als Bond so aktiv in die Reihe eingeführt wurde, ist für mich der Urtypus von von James Bond tatsächlich Pierce Brosnan. Und auch nicht wer war der davor, der sehr, sehr, also es gab ja George Lazenby, der war ja einmal Bond, den wird man ja kaum irgendwie mit der Figur in Verbindung bringen. Der ganz ursprüngliche Bond, den heute viele nennen als bester Bond-Darsteller, wie heißt der nochmal, ich komme gerade auf den Namen nicht.
Sean Connery.
Sean Connery, genau. Das ist ja der, den wahrscheinlich auch dann die Leute, die gerade meine Mama-Generation sind, am häufigsten nennen werden. Aber wie gesagt, irgendwie Bond habe ich immer Pierce Brosnan in Verbindung gebracht.
Ja, finde ich schon interessant, wo du halt Generation deiner Mutter sagst. Ich kann es, da ich ja deine Mutter kenne, vom Charakter kann ich mir komplett erklären, dass es Pierce Brosnan ist, der ihr Lieblingsbond ist. Aber so vom Alter her würde ich sie eigentlich, müsste eher so Roger Moore-Ära sein.
Ja, das stimmt. Witzigerweise, da du meine Mama ja kennst, eigentlich so im Nachgang verstehe ich nicht, dass es Pierce Brosnan ist. Weil eigentlich würde ich, oder sagen wir so, eigentlich würde ich ihr zutrauen, dass sie Daniel Craig mag. Weil sie steht ja auf diese kantigen Darsteller. Sie ist ja riesengroßer Liam Neeson-Fan und auch Denzel Washington und so. Das sind ja eigentlich gar nicht so die geleckten Typen.
Deshalb hätte ja, aber wenn sie halt Bond schon vorher kennt, finde ich, passt es durchaus, dass sie halt diesen neuen dann nicht mag.
Genau, das wiederum stimmt natürlich auch.
Damit wir dann alle genannt haben, sage ich noch Timothy Dalton. Der stimmt. Hat nur zwei Filme gemacht. Genau. Vielleicht hast du deswegen vorhin nach dem gesucht, weil du eben meintest, so, es gibt doch noch einen, der nicht so.
Ja, genau.
Das ist, Timothy Dalton ist auch für wenige der Bond, weil er halt nur zwei Filme hatte und deswegen weniger Zeit sich so Namen zu machen als Bond. Genau. Der könnte vielleicht dann auch deiner Mutter gefallen, weil der hat viel vom typischen Bond, ist aber deutlich härter als etwa Moore oder Brosnan. Er ist quasi der Craig unter den klassischen Bonds.
Ja. Und um das dann noch zu komplettieren, dann ist meine komplette Familie fast einmal hier genannt worden. Mein Freund wiederum sagt, der beste Bond ist nach Skyfall der von George Lazenby. Also man sieht, da sind tatsächlich sehr unterschiedliche Meinungen vorhanden, allein in meinem demografischen Dunstkreis. Aber man sieht auch schon, ich war einfach von dem Pierce Brosnan Bond auch dahingehend geprägt, dass ich die Figur immer als 1000% Gentleman von der ganzen Attitüde aufgefasst habe. Und ich habe im Nachgang dann erst so angefangen, mir das Bild zusammenzureimen, was die Figur James Bond eigentlich ausmacht. Also das ist so dieser Archetyp des Mannes, der 50er Jahre ist, der irgendwie um die Welt reist, der schöne Frauen fachlegt, der viel zu viel Alkohol säuft. Also das ist ja eigentlich eher so der Typ James Bond, wo ja dann Daniel Craig auch später, zumindest in einigen Sachen, also Craigs Bond hat die Reihe ja sehr modernisiert in gewisser Weise, aber dass er immer noch um die Welt reist und viel zu viel Alkohol trinkt und sich da sehr kantig nach außen verkauft, auch so Sachen wie Pokern und so beispielsweise macht, das geht dann ja fast schon wieder zurück in einen eher ursprünglichen Bond und trotzdem ist sein Bond ja sehr progressiv, zumindest was die Filme angeht. Ja.
Ich meine, bevor dann sich wieder wer beschwert, Bond wurde ja eigentlich modernisiert. Bond war auch der typische Mann der 60er oder nicht unbedingt typisch, weil Bond halt um die Welt reisen kann. Bond war immer so ein bisschen so ein Wunschtraum. Meine Männer der 50er, der 60er, der 70er, der 80er, es war immer so ein bisschen Wunschtraum. Was mir eben noch auf der Zunge lag, wo du dich ja so ein bisschen entschuldigt hast, du hast die Sachen so völlig durcheinander dir angeschaut. Ich finde, das ist ja eigentlich genau richtig, um Bond kennenzulernen, weil so geht's, glaube ich, sehr vielen. Also von den wenigen Menschen ausgenommen, die Dr. No damals im Kino gesehen haben und jetzt hier heute noch Podcasts hören, von denen mal so ausgenommen, geht's so eigentlich jeden so, der Bond kennt und mag. Man hat halt irgendwelche Filme im Fernsehen gesehen oder irgendwelche später mal auf DVDs und alles quer durcheinander. Und noch eine Sache, bevor sich wer beschwert, ja, wir wissen, Dr. No war 1962, aber da war es halt trotzdem immer noch so der, ich würde mal, sind wir mal ehrlich, der Beginn der Sean Connery-Ära ist natürlich nicht in den 60ern verwurzelt, was so die Männerwunschtraumsache angeht. Von Stilistik her und so, ja. Aber den Lebenstraum, den Bond da ausfüllt, ist eher so Mann der späten 50er.
Und was ich halt noch sehr witzig finde, wo du gerade Dr. No erwähnst, das ist auch aus, warum auch immer, ist das der Bond, wenn ich, keine Ahnung, beim Familienduell gefragt worden wäre, nennen Sie einen James Bond, würde ich immer Dr. No nehmen, weil ich diesen Film total damit verbinde, dass mir das erste Mal aufgefallen ist, wie unkreativ das deutsche Fernsehen sein kann. Denn es gab vor vielen, vielen Jahren irgendwann mal eine Phase, die dauerte eine Woche oder so, da lief James Bond Jagd Dr. No 7-mal auf verschiedenen Fernsehkanälen. Das habe ich mir bis heute gemerkt. Und deshalb hat sich dieser Bond, den ich auch immer nur so in Bruchstücken gesehen habe, der hat sich total bei mir eingebrannt. Und deshalb ist das irgendwie wiederum...
Von der Anzahl der Sender her müsste das ja eigentlich... Die ARD hat die Bond-Lizenz-Ära gewesen sein. Das kommt von der Zeit her eigentlich nicht hin, dass du das mitbekommen hast und verfolgt hast.
Nee, es war... Der lief auf Kabel... Also es waren sicherlich auch Wiederholungen dann, aber der lief auch noch auf Kabel 1. Der lief... auf müsste dann ja Sat.1 noch gewesen sein. Also es war auf jeden sehr, Fall sehr eine cool. Phase, das hat sich wirklich bei mir eingeprägt, diese Phase, wo der irgendwie 7-mal lief. Und das war auch so, da hat man noch Fernsehzeitschriften gelesen, es war so zeitschriftenübergreifend auch noch. Und dass ich dachte, der lief doch erst letzte Woche, der stand doch in einer anderen Fernsehzeitung auch schon. Und dann auch irgendwie noch so als Wochentipp von der, in der der schon 3-mal lief, für die nächste Woche. Also es war super hanebüchen. So oder so, jedenfalls, wie gesagt, Skyfall war mein erster Bond, war mein erster Kino-Bond, dann habe ich die Craig-Bonds nachgeholt und dann so nach und nach
die anderen
getröpfelt. Gut. Die anderen.
Aber dann würde mich nicht, damit wir mal so die Kurve reinkriegen in diese These, handeln die Bond-Filme eigentlich quasi von sich selbst? So kann man es auch runterbrechen, was du am Anfang gesagt hast. Ich habe ja quasi schon mal mein Mindset beim Reingehen in Casino Royale erzählt. Ich war in meiner Freundesgruppe dann einer der Bond-Interessierteren, aber irgendwie war so in unserer Teilgeneration halt Spät-80er Geborene dieses Denken so, überzeug mich, dass du noch eine Daseinsberechtigung hast. Und daher konnte ich den Reboot-Gedanken verstehen, weil du konntest nicht einfach wie vorher einfach einen neuen Bond-Darsteller nehmen, ein bisschen an den Zutaten schrauben. Der eine Bond ist halt was lustiger, der andere schlägt was härter zu, sondern wir müssen jetzt erstmals eine Kontinuität haben. Wir fangen am Anfang von Bonds Karriere an und wir schielen sehr stark auf die Bourne-Reihe, was so die Tonalität angeht. Bei uns war
insbesondere was die Inszenierung des zweiten Films angeht.
Das kommen wir dann gleich auch noch dazu. Aber klar, dieses rauerer Agent, realistischerer Agent, dieser gebeutelte Charakter, der Craigs Bond am Anfang ist. Bei mir war es halt dieses, es ist irgendwie notwendig. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, ich brauche einen Neustart, sonst gucke ich mir nie wieder einen Bond-Film an. Aber ich habe sozusagen das Blut im Wasser gerochen. Das Filmpublikum insgesamt, vor allem wenn du Bond ja als Blockbuster-Franchise beibehalten willst, braucht diesen Neustart, weil sonst hast du nur noch die alten Hasen, die dranbleiben. Das war so meine Wahrnehmung. Wie war das bei dir? Selbst wenn du ja erst zu Skyfall gerade zugegangen bist, würdest du diese grobe Einschätzung unterschreiben oder bist du vielleicht dann schon aus meiner Teilgeneration raus und sagst, Bond, habe ich nie in Zweifel gestellt, dass das weitergehen kann im neuen Jahrtausend?
Also zum einen möchte ich noch mal ganz kurz ergänzen zu dem, was du gerade gesagt hast, dass der Neustart von Bond natürlich auch aus wirtschaftlicher Sicht sehr, sehr wichtig war, weil das schon damals, wenn ich da nichts grob übersehen habe, ja von MGM bis heute so die letzte große Marke ist, die MGM hat. Und man hat ja schon als, ich weiß nicht, das war glaube ich auch im Zuge von Corona, ja klar, in welchem Zuge sonst, dass diskutiert wurde, geht Bond zu einem Streamingdienst, also der Bond jetzt. Und wo dann schon einige argumentiert haben, ja, aber wenn es so ist, dann hat MGM gar nichts mehr. Dann kann auch dieses Studio dicht machen. Ich meine, jetzt gerade ist...
Ja, und dann war die Lösung, MGM wird einfach komplett gekauft von Amazon.
Ja, genau. Und aber das war ja halt auch eben für MGM damals wichtig. In meiner Wahrnehmung, und da schließe ich an das, was ich gerade gesagt habe, ich habe das alles gar nicht so richtig mitbekommen. Für mich war Bond immer ein Bestandteil der Popkultur, eben dadurch, dass meine Mama so ein großer Fan ist. Und diesen ganzen, also das, was sie damals alles aufgewühlt hat, was diese Bond-Sache angeht, das ist an mich gar nicht so richtig herangekommen. Einfach weil ich ja, wir haben ja schon mal gesprochen, so über unsere Ursprünge, wie wir zum Film gekommen sind. Das fand damals überhaupt nicht in meiner Wahrnehmung statt. Du musst dir ja echt überlegen. Ich habe angefangen, mich für Filme und das Filmbusiness auch zu interessieren. Das war im Jahrgang von Black Swan. Also, und das war 2 Jahre später. Das war 2012, wenn ich mich richtig erinnere. Oder 2011 war das. Das war also 3 Jahre nach, 2005 ist Casino Royale, ne?
Jetzt bringst du alles durch. 2006 war Casino Royale. Die Mathematikaufgabe.
Genau. Auf jeden Fall viele, viele Jahre, nachdem Casino Royale aufkam. Ihr könnt euch also jetzt vorstellen, hat mich überhaupt nicht interessiert zum damaligen Zeitpunkt.
Ich meine, das wird mich dann aber in meiner These bestätigen, weil wie gesagt, wenn ich mit ein bisschen älteren Kollegen rede, sagen die, was? Das war doch eine sichere Bank. Ja, weil die einfach die sichere Bank aktiv miterlebt haben. Und die Sache ist selbst wenn du da nicht so filminteressiert warst, ich finde, da sieht man, dass das Reboot nötig war, um Leute aufzurütteln und wieder heiß drauf zu machen, weil die Sache ist doch heute, wer jetzt zum Beispiel auf keine Zeit zu sterben wartet, man muss nicht filmen sein, um zu wissen, demnächst kommt der neue Bond. Und ich glaube, dieses Warten auf jetzt kommt der neue Bond, das hätten wir ohne diesen Schuss, den Casino Royale dem Franchise gegeben hat. Egal, ob man die Craig-Reihe mag oder nicht. Ein guter Freund von mir kann mit der Craig-Reihe gar nichts anfangen. Muss man anerkennen, Bond ist jetzt einfach vielleicht eine steile These. Auch wenn ich es jetzt formuliere, als wäre es eine Wahrheit, Bond wäre als Franchise jetzt nicht auf dem Status, den diese Reihe aktuell ist, gäbe es Casino Royale nicht.
Und dazu passt auch, wo wir gerade schon von verschiedenen Generationen reden, dass ich damals so richtig angefangen habe, auch in so ein Skyfall-Fieber zu geraten, lag daran, dass ich zum damaligen Zeitpunkt in der Redaktion einer Kinozeitschrift gearbeitet habe und die Kollegen allesamt wesentlich älter waren als ich, jetzt aber nicht die Kategorie 60 plus, sondern ich glaube so Ende 30 ungefähr, aber halt alle Hardcore-James-Bond-Fans, die mich vom Erscheinen des ersten Trailers hin zum Pressescreening wirklich auf diesen Bond-Hype mit raufgezogen haben. Und das war schon schön im Nachhinein, weil ich glaube, das hat mir geholfen, Bond von Anfang an da eine Neugier aufzubauen, auch auf die Filme und abseits von der, ich sag mal, Film liebhaberischen Vererbung durch meine Mama. Ja.
Aber dann gehen wir doch einfach mal in den Film jetzt rein. Wir haben jetzt ein bisschen drumherum geredet. Gehen wir in den Film rein, um diese These zu überprüfen. Handelt Casino Royale quasi davon, wie es Bond geht, dem Franchise und nicht nur Bond, der Person. Und im Grunde, ich werde mich dann nachher bei Skyfall nochmal betonen, ich komme ja hier quasi ein bisschen albern vor, jetzt hier groß, wir haben eine große Theorie, wir interpretieren jetzt Casino Royale, weil für mich ist das nicht Subtext, für mich ist das Text. Casino Royale handelt davon, dass Bond auch mal neu, dass Bond sich hocharbeiten muss, dass wir nochmal neu anfangen müssen und wir uns neu erfinden müssen. Das ist die Story von Casino Royale, der Interpretation
zu Ende. Ja, exakt. Genau, und ich würde mal sagen, deshalb brauchen wir auch über Casino Royale gar nicht so viel weiter sprechen, weil die Theorie, dass die Bond-Filme von sich selbst handeln, eine Theorie wird ja gerne mal, oder sagen wir so, dass diese Theorie im Raum steht, wird eigentlich erst ab Teil 2 deutlich, finde ich, und zieht sich dann ab da weiter, weil man hätte ja auch einfach sagen können, ja gut, wir machen einen Reboot und dafür muss man die Figur neu aufziehen und deshalb passt der Subtext passenderweise auch zu all dem, was nicht nur zwischen, sondern wirklich auf den Zeilen steht. Also das ist hier, das geht ja nun mal Hand in Hand. Ich glaube, das ist auch mehr oder weniger, das ist einfach so. Ich meine,
durch einige werden, genau, man kann höchstens halt noch sagen, ja, aber warum handelt er davon? Es ist einfach nur ein Reboot. Jetzt könnte man halt zum Beispiel sagen, hier der Amazing Spider-Man von Andrew Garfield ist ja auch ein Reboot, aber der handelt jetzt nicht vom Stand von Spider-Man. Da kann man sich sein, das ist halt einfach, das ist nur ein Neustart, aber das liegt halt daran, erstens, Reboots waren dann ein weniger fremdes Ding und zweitens, ich finde, es gibt schon ein paar Elemente, wo es eben dieses Kecke, es geht auch, wir wissen, dass wir Bond sind, dass wir uns erstmals offiziell neu erfinden und nicht wie früher, auf einmal sind Kung-Fu-Filme und Karate-Filme modern. Gut, Bond kann jetzt halt Karate. Da gibt's dann keine Phase irgendwie so, wo M sagt so, James, immer mehr ihre Gegner beherrschen Karate. Sie können das leider nicht. Um in diesem Umfeld zu überstehen, müssen sie jetzt Karate lernen. Der macht halt einfach Karate. Und ja, man hätte einfach einen Born-esken Bond machen können, ohne davon zu erzählen. Und es ist schon eine bewusste Entscheidung, wir erzählen jetzt davon und wir nehmen einfach, weil die Bond-Reihe immer so dieses süffisante Flair hat, selbst die härteren Bonds haben immer so ein bisschen so, wir wissen, wir sind Bond. Ihr kennt uns. Da hast du einfach ein paar Elemente in Casino Royale, wo dann aus einem normalen Reboot, ein Reboot, das quasi kommuniziert, ein Reboot zu sein wird. Zum Beispiel halt, dass der Titelsong einfach You know my name. Es ist einfach so, wir haben zwar gerade neu erfunden, gerade haben wir gezeigt, dass Bond gerade erst die Doppel-Null-Nummer bekommt, aber Leute, ihr könnt unbesorgt sein, der Titelsong ist trotzdem, ihr kennt meinen Namen, ich muss mich nicht nochmal vorstellen. Und dann geht's halt los mit den ganzen keckeren Spielereien, mit den Bond-Trademarks. Dass Craig Bond erstmal ist noch scheißegal, ist wie der Wodka zubereitet wird. Dass das Hinauszögern der Bond-James-Bond-Zeile. Und dass er erstmal lernen muss, Anzüge zu mögen. Aber dass dann Casino Royale eigentlich ja quasi damit endet, mit dem Versprechen, der nächste Bond wird ein klassischer Bond. Er trägt den Anzug, er genießt den Anzug. Die klassische Bond-Melodie läuft erstmals in normaler, klassischem Arrangement. Und Abspann. Dass dann ein Quantum Trost sich für einen anderen Weg entscheidet, ist einer der großen Fehler von einem Quantum Trost.
Und was noch hinzukommt, du hast gerade schon so gewisse Szenen, die man von einem Bond erwartet, angeführt. Aber ich hatte das Gefühl, es gibt ja auch diese gängigen, bekannten Motive, Bond steigt aus, eben nicht, dass eben nicht das Bond-Girl
aus dem Wasser steigt sexy aus dem Wasser.
Exakt, sondern dass es hier halt eben James Bond ist. Und das waren ja eben so süffisante, augenzwinkernde Dinge. Wie gesagt, das mit dem sehe ich so aus, als ob mich interessiert, wie mein alkoholisches Getränk hier zubereitet wird. Da kommt dann eben die Süffisanz durch und dieses, wir sind mittlerweile ein bisschen weiter. Und das ist genau das Gleiche wie bei den drei Fragezeichen, die über viele Jahrzehnte immer ihre Visitenkarte vorgelesen haben. Und das war halt wirklich ein wiederkehrendes Moment. Und mittlerweile wird gerne auch schon mal abgebrochen, während der Dings das liest. So nach dem Motto, ja, wir kennen den Inhalt selber. Also ich glaube, Das sind halt so typische Sachen, die man auch, also wenn ich es aus heutiger Sicht betrachte, ich kann das natürlich nur schwer aus damaliger Sicht betrachten, aber das war, glaube ich, notwendig, um da den Zeitgeist zu treffen und trotzdem einer gewissen Linie treu zu bleiben.
Und halt neues Publikum erschließt. Und es wird ja manchmal immer so dieser Eindruck erweckt, ja, Bond-Fans können mit Cratings anfangen, weil natürlich wieder einmal die laut meckern, die sind, die am lautesten auffallen. Aber wenn man sich so umschaut auf Bond-spezialisierten Fansites und YouTube-Kanälen, Craig hat einen guten Stand und Casino Royale wird als der sehr gut konstruierte, sehr gut erzählte, sehr gut gespielte Film erkannt, der er ist. Es gibt natürlich immer ein paar Leute, die das ist nicht mehr mein Bond gleichsetzen mit also ist es ein schlechter Bond, die gibt's immer, aber mittlerweile, glaube ich, muss man die ganze durfte das und sollte das Debatte muss man nicht mehr fühlen. Aber was passieren muss, wenn wir schon über Casino Royale reden, auch wenn das nichts mit der Interpretation zu tun hat, wir müssen noch mal kurz erwähnen, Eva Green ist großartig in diesem Film.
Und wir möchten an dieser Stelle einmal kurz betonen, ehe es jetzt Leute gibt, die sagen, warum hast du den Namen gerade so ausgesprochen? Es gibt einige Schauspieler, dazu gehört auch Jake Gyllenhaal, wobei bei dem
dem ist es eher egal.
Ja, genau. Aber bei Eva Green ist es halt so, die wird wirklich so ausgesprochen.
Ja.
Es hat sich einfach nur im internationalen Business bewährt, dass man Eva Green sagt, weil es natürlich ein sehr, sehr guter internationaler Name ist. Aber an dieser Stelle einmal kurz klug beschissen auf gut Deutsch. Das ist die richtige Ausspracheweise.
Und halt anders als bei Jake Gyllenhaal, dem ist es relativ egal. Hingegen bei Eva Green ist es übermittelt, dass sie es Leuten aus den USA verzeiht, wenn sie zu Eva Green wird, weil sie sagt, das sind Amis, die können es nicht besser verstehen.
Ja.
Aber Leuten aus dem europäischen, vor allem Kontinentaleuropa, setzt sie eigentlich voraus, dass Leute wissen, dass sie eben keine Britin ist oder so. Und dass dann Leute sich auch wirklich mit der richtigen Aussprache auseinandersetzen. Und die soll jetzt nicht Ben Kingsley-mäßig dann die Interviewer auflaufen lassen. Kleiner Tipp, solltet ihr euch für diese Branche interessieren, Ben Kingsley soll kein guter Interviewpartner sein?
Ja.
Ich habe es nie erlebt, aber alle, die Ben Kingsley erlebt haben, sind sich da einig. Gegen Eva Green soll wohl professionell sein. Aber ich glaube, wenn man einfach direkt ein paar Vorschuss-Sympathiepunkte haben will bei ihr, soll man dann halt den Namen richtig aussprechen. Und da habe ich mir das angewohnt. Für den Fall, dass ich irgendwann mal Eva Green interview. Weil ich glaube, wenn man die auf dem richtigen Fuß erwischt, kann die interessante Sachen erzählen.
Ja.
Weil die ein bisschen unkonventionell einfach ist in dem ganzen Business.
Glaube ich auch. Das wollte ich nur einmal kurz erwähnen, weil man weiß ja, also es ist ja überhaupt nicht allzu bekannt.
Es ist das Internet.
Deshalb, nur,
ach so, ich dachte, du wolltest darauf hinaus, dass Leute sich beschweren. Deswegen meine ich, es ist das Internet.
Ja, klar. Aber es ist beides.
Das sowieso.
Beides. Genau, also ich würde tatsächlich sagen, das reicht, weil es ist einfach sehr, sehr simpel in unsere Analyse hier, in unserer Analyse Casino Royale auf diese Art und Weise zu platzieren. Deshalb würde ich sagen, sind wir durch mit Casino, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Nur an dieser Stelle vielleicht noch eine kurze Erwähnung, stimmt, bevor ich da mit dem Evergreen einen Schub kam. Was natürlich noch an Casino Royale sehr gut ist oder sehr auffällig ist meiner Ansicht nach, dass er sehr früh ein Statement setzt, was das Production Value und die Qualität der Inszenierung angeht. Also es wird sehr früh eine der meiner Ansicht nach stärksten Action-Szenen jüngerer Bond-Geschichte abgefeuert, nämlich die Verfolgungsjagd auf dem Klettergerüst. Auf dem Baugerüst.
James Bond Junior.
Ja. Ja, genau. Auf dem Baugerüst, das Daniel Craig und der Schurke ja hier zum Klettergerüst machen, wenn man so will.
Ja.
Es gibt meiner Ansicht nach auf dieser Ebene noch eine bessere, die aber unter anderen Dingen leidet. Da komme ich gleich noch zu. Aber ich finde, da ist man sehr früh dazu übergegangen, ein Highlight des Films früh zu verpulvern, was ich auch jetzt beim wiederholten Mal gucken als Statement interpretiere und
ja,
nicht
absolut.
Als, es passte uns gerade in den Kram.
Vor allem nach Stirb an einem anderen Tag, der halt mit schlechtem frühen 2000er-Jahres-CG darunter gelitten hat und da halt nach dem James Bond reitet eine computeranimierte Welle und dann passiert das und passiert das hier einfach so, Parcours, da sind echte Menschen, die durch die Gegend springen, in schwindelerregenden Höhen. Und einen der besten Autounfälle der jüngeren Geschichte hat Casino Royale auch.
Stimmt, ja, genau, hast recht, ja. Und wie gesagt, das sehe ich halt hier als unterstreichend, wir sind qualitativ viel, viel besser aufgestellt als früher.
Genau, oder nicht früher. Das klingt dann wieder, das würden wir von allen bauen, als der davor.
Ja, und natürlich, wir sind auf der Höhe der Zeit. Das ist ja vor allen Dingen, glaube ich, wichtig.
Okay.
Genau.
Ja, und halt, wie gesagt, ja, Casino Royale Bond die raue Waffe, die Anzüge doof findet und sich viel zu emotional in die ganze Sache einlässt mit Vespa, wird halt am Ende zu diesem Anzugtragenden, seinen coolen, spruchlos werdenden und emotional jetzt abgekappten Kerl. Seine klassische Musik läuft, da erwartet man doch Quantum Trost ist quasi das The Dark Knight zu Batman Begins. Batman wird erst Batman und jetzt ist Batman Batman, jetzt haben wir hier eine Batman-Geschichte mit dem fertigen Batman. War da nicht so. Quantum Trost ist eine direkte Fortsetzung von Casino Royale und wirklich direkt spielt Minuten später, auch wenn James Bond...
Wie Halloween. Ja. Wie Halloween und Halloween 2.
Genau. Ja. Nur, dass Bond sich zwischen Casino Royale und Quantum Trost umzieht und er in Casino Royale einen anderen Designer trägt und in Quantum Trost auf einmal Tom Ford.
Genau. Und wo wir gerade schon das Thema angeschnitten haben, apropos auf der Höhe der Zeit. Ja, ein Quantum Trost hat sich sehr viel Mühe gegeben, auf der Höhe der Zeit zu sein. Denn damals war ja Wackelkamera und so weiter in. Wir haben vorhin schon kurz die Parallele gezogen zu Bourne. Und ja, da hat Regisseur Mark Forster wohl, war sehr übereifrig, sagen wir es mal so. Er ist weit übers Ziel hinausgeschossen und das macht den Film meiner Ansicht nach auch viel kaputt. Also da ist wirklich die Inszenierung sehr, trägt große Schuld daran, dass nicht nur das Zuschauen teilweise anstrengend ist, sondern auch, dass die Story sich überhaupt nicht entfalten
kann. Ja, das Problem der Story ist ja eher der Autorenstreik, der den Film ja vollkommen getroffen hat. Man hatte irgendwie gefühlt Tage, um das Drehbuch zu entwickeln.
Oder sagen wir so, die Inszenierung trägt nicht dazu bei, dass man Schwächen kaschieren könnte im Skript.
Man wollte halt Bourne-esque rebooten und dann so, dann haben wir ja den Craig, wir haben die Leute angecasht, wir haben Craig zu Bond gemacht und dann die Lektion rausgelernt, dieser Bourne-Bond kam ja echt gut an. Vielleicht sollten wir da nochmal richtig in die Bourne-Butter reinhauen. Und dann halt das Problem, wir haben kein brauchbares Drehbuch. Und wir dürfen niemanden dranlassen, um das zu verbessern. Wir machen es halt aufregend, indem die Kamera wackelt und der Staccato-Schnitt einen um die Ohren pfeffert. Ja, für mich ist es wirklich in der offiziellen Bond, im offiziellen Bond-Franchise der schlechteste.
Ja, mit Abstand. Und was mir jetzt halt an ein Quantum Trost nochmal aufgefallen ist, abseits von der Inszenierung, ich sag mal so, ich bin jetzt nicht auf den Kopf gefallen. Und ich bin schon jemand, der sich oft freut, dass er gewisse Stories, die auch komplexerer Natur sind, unabhängig vom Bond-Franchise, halt einfach gut verfolgen kann. Das soll jetzt gar nicht eingebildet klingen, aber es gibt ja Filme, die haben eben so eine verschachtelte Story. Da steigt man irgendwann aus, wenn man nicht komplett dabei ist. Und ich finde es schon cool zu sagen, das passiert mir selten. Aber bei Ein Quantum Trost war ich irgendwann und auch schon zu einem recht frühen Zeitpunkt raus. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht unbedingt abschätzen, inwiefern da eine geordnetere Inszenierung zu beigetragen hätte, dass man da sagt, vielleicht hätte man dadurch einfach einen besseren Überblick gehabt. Aber ich würde schon sagen, dass das hier Hand in Hand geht, weil auch teilweise Szenen einfach nicht zu Ende erzählt werden. Die werden vorzeitig abgebrochen, so als wäre da dann wirklich die Lücke im Drehbuch gewesen. Und man wusste nicht, wie kommen wir von dem einen zum anderen Setpiece und dabei bleiben dann wichtige Informationen auf der Strecke. Und das finde ich deshalb so schade, weil ich habe eben gerade bei Casino Royale das schon angedeutet. Es gibt meiner Ansicht nach eine Szene, die das Potenzial hätte, zur besten jüngeren Bond-Action-Szene gewählt zu werden, nämlich diese per se in der Theorie dieser fantastische Nahkampf in der Kirche, bei dem man aber einfach überhaupt nichts erkennt. Und das Gleiche gilt für die Verfolgungsjagd am Anfang. Die finde ich jetzt nicht so außergewöhnlich, außer dass sie eben komplett zerschnitten ist. Aber man sieht, da wäre eigentlich so viel Potenzial drin. Und ich glaube, das hätte sich auf die Story übertragen können, weil ich glaube auch, oder im Sinne von, auch da steckt Potenzial drin, aber es kann sich zu keinem Zeitpunkt entfalten. Und wenn man mal so ein paar Mark Forster-Filme gesehen hat, der kann das eigentlich. Das ist jetzt kein aufregender Regisseur so, aber der kann normalerweise schon so inszenieren, dass man mitkommt.
Ja, er ist ein fähiger Regisseur eigentlich, aber hier hat es überhaupt nicht funktioniert. Die
Opernszene schon noch loben, aber sonst...
Ja, das stimmt. Aber auch da musste ich an Filme denken wie Tenet oder auch wie den fünften Mission Impossible, wo ich dachte, da waren schon geilere Szenen in einem ähnlichen Setting.
Klar. Wobei die ja danach kamen, das wusste ich bei Quantum Trost, also damals noch nicht.
Nee, natürlich
dass,
nicht.
Dass das noch besser wird. Ja, aber kommen wir zurück zu Quantum Trost. Vielleicht liegt es auch halt einfach am halbgaren Drehbuch und der Anschnittproduktionsgeschichte. Der reißt halt zumindest in die Theorie, dass alle Craig-Filme vom Bond-Franchise handeln. Dass alle Craig-Filme quasi einen Kommentar auf sich selbst in meinen Augen ein Loch. Jetzt ist Bond noch borniger. Auch wenn wir auf was anderes hingedeutet haben. Ja. Man könnte es höchstens schön reden, weil es gut ankam, bietet man nochmal dasselbe. Aber das ist für mich kein Meta-Kommentar, sondern das ist halt einfach den Trend versuchen zu jagen und dem falschen Hasen hinterherlaufen.
Ja, ich könnte mir das höchstens so erklären, dass man sagt, wir haben ja jetzt den klassischen Bond etabliert am Ende von Casino Royale und jetzt schicken wir ihn in die Wirklichkeit. Weißt du, jetzt schicken wir ihn in die Realität und lassen ihn auf das Hier und Heute los. Und das Hier und Heute ist eben ein Schnittgewitter und das ist eben Handkamera und das ist rasant und das ist hart und rough. Aber das ist natürlich, ich sag mal, das ist wesentlich weniger eindeutig als unsere Einordnung von Casino Royale.
Ja, ich glaube, das ist dann wirklich, geht in Richtung Wunschdenken. Wir wollen unsere Theorie da beschützen. Daher gehen wir einfach mal weiter und Quantum Trost endet quasi mit dem Versprechen. Wir haben jetzt mit der ganzen emotionalen Last auf Craig abgeschlossen. Er wirft ja quasi die Erinnerung an Vesper hinfort. Jetzt ist er der klassische Bond. Und
dann kam der klassische Bond.
Ja, genau. Die Sache ist dann die, wir erinnern uns, glaube ich, viele, ich glaube, aber würde man einen Filmfan irgendwo abfangen, von Quantum Trost, Flop. War es ein Flop? Was denkst du? Würden viele sagen, war ein Flop. Quantum Trost war eigentlich ein Hit. Ist immer noch einer der erfolgreichsten Bond-Filme überhaupt. Er hat etwas weniger eingenommen als Casino Royale und ich glaube, das hat halt dazu beigetragen, der war deutlich teurer, hat was weniger eingenommen, obwohl alle erwartet haben, jetzt geht's weiter aufwärts. Dennoch, es war ein Hit. Auch wenn es ein Hit war, wo quasi alle gesagt haben, und der ist im Laufe seiner Kinowochenende ziemlich stark abgebrochen. Der hat einfach von einem guten Startwochenende profitiert. Dennoch, es war kein Flop.
Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja tatsächlich immer eine Argumentationskette, die betrifft jetzt gar nicht Bond, sondern der begegne ich recht oft im Filmdiskurs. So nach dem Motto, dass man da bewusst oder unbewusst, ich glaube eher unbewusst, weil wir wissen ja eigentlich, Qualität ist auf gar keinen Fall gleichbedeutend mit Erfolg. Stichwort, ganz viele Filme an dieser Stelle einsetzen, die schlecht sind, aber erfolgreich waren.
Setzt hier euren Hassfilm ein, genau.
Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz auf den Michael Bay Podcast verweisen, den wir gemacht haben, in dem wir auch über die ersten drei Transformers-Filme sprechen. Möglicherweise besteht da ein Zusammenhang zu dem, was ich gerade gesagt habe. aber worauf ich hinaus wollte, ich kriege sehr oft mit, dass die Argumentationskette bei Erfolg ist, dass in der Argumentationskette, bei der ein Zusammenhang hergestellt wird zwischen Filmqualität und Erfolg an den Kinokassen, dass da nicht berücksichtigt wird, dass man ja erst ins Kino gehen muss, um festzustellen, dass der Film schlecht ist. Und da kommt dann natürlich dazu, dass, was du gerade schon gesagt hast, in ein Quantum Trost viele Leute reingerannt sind. Aber es spricht natürlich dafür, dass sich die Leute da ziemlich einig waren, dass er eben eingebrochen ist. Und ich finde, dass man da dann wirklich sagen kann, da kam ein Film nicht gut bei der breiten Masse an. Und das führte eben dazu, dass die Mundpropaganda so schlecht war, dass da weniger Leute dann schon direkt reingegangen sind. Aber man muss einen Film ja erstmal gucken, um festzustellen, dass er schlecht ist. Und da profitierte Bond natürlich von dem guten Start, beziehungsweise von dem hochgelobten Start.
Ja, vor allem vom hochgelobten Vorgänger einfach.
Ja, genau, meine ich ja, von dem Start der
Ach, Start so meintest des du das, okay, vom Start genau, der Craig-Ära. Ja, verstanden. Genau, daher dieses Quantum Trost war ein Flop, ist sozusagen die emotionale Wahrheit, aber die faktische Wahrheit ist, nein, war er nicht. Dennoch dauerte es dann sehr lange bis Skyfall, weil erstmal natürlich dieses, wir müssen es irgendwie besser machen, also jetzt mal ein bisschen mehr Zeit lassen. Dann sind die MGM-Geldprobleme richtig deutlich geworden. Ja, ist die Bond-Reihe jetzt tot? Wird Craig auch nach zwei Filmen erstmal zwangsweise abgesägt, weil wer weiß, wann der nächste Bond-Film kommen kann? Ich habe diese ganzen Gerüchte nie so ganz geglaubt, weil die Sache ist ja die, Bond ist
vor allem in britischen Medien ja quasi das, was für YouTube heutzutage Star Wars und DC sind, nämlich wir haben irgendwas gehört, also machen wir 18.000 Artikel dazu, beziehungsweise Videos. Dennoch, es gab halt diesen Geruch kurzzeitig in der Luft, Bond kann nicht weitermachen. Und in dieser Zeit kam halt dann diese ganze Ära, dass sich alles nochmal neu umgewälzt hat. Dieses wir springen auf Bourne auf, würde hätte nicht mehr funktioniert. Auf einmal gab es dann die ersten des Superhelden-Kinos, wie wir es jetzt kennen. Ist natürlich noch was länger unterwegs, aber sozusagen im Superhelden-Boom, den wir jetzt schon seit Pi mal Daumen 20 Jahren haben, gab es so die nächste Welle. Dann gab es die ganzen Nolan-Trittbrettfahrer. Und natürlich Nolan selbst, der sich immer weiter nach oben gekehrt hat. Und dann war so ein bisschen halt die Frage im Raum, okay, jetzt hat MGM endlich das Geld zusammengekriegt, um irgendwie weiterzumachen, aber halten die dann an ihrem Plan fest, wirklich einfach so, und jetzt ist hier Craig erstmals der klassische Bond. Das war so ein bisschen so die Frage vor Skyfall und ich bin echt überrascht, auch wenn ich jetzt kurz von so einem Interpretationselement vorbeigehe, wie es Skyfall geschafft hat, einen Vorstart-Hype zu haben, ihn jetzt bei Keine Zeit zu sterben, was eben trotz des langen Wartens und dieser ganzen Negativgerüchte, oh, Bond ist dieses Mal nicht aus Desinteresse, sondern einfach aus Pech gestorben, dass da wirklich Leute schon bevor der Film lief, wirklich so, endlich, hier ist Skyfall, erst recht nachdem Quantum Trost ja so schwach war. Rückblickend bin ich da baff.
Das stimmt und ich glaube, das ist wirklich sehr dem geschuldet, dass wir so lange warten mussten, denn hatten wir einen großen Spectre-Hype? Eigentlich nicht so richtig. Und da mussten wir aber auch nicht künstlich auf den Film warten. Jetzt hat ja auch Corona für einen sehr großen James-Bond-Hype gesorgt. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass da die Wartezeit zu beigetragen hat. Ich möchte aber mal von der Inszenierung her einsteigen in das, was du gerade gesagt hast. Denn Skyfall ist im selben Jahrgang erschienen wie The Dark Knight Rises und wie Avengers Endgame. Das weiß ich deshalb, weil diese drei Filme damals auf meinen Top 3...
Endgame? Das kann nicht stimmen.
Entschuldigung, der erste Avengers. Sorry, Marvel's The Avengers. Das weiß ich deshalb, weil diese drei Filme in meinen Jahrescharts auf Platz 1, 2 und 3 waren. Und dazu passt nämlich auch, dass ich lustigerweise Skyfall immer wieder eine Szene andichte in meiner Erinnerung, die gar nicht zu dem Film gehört. Denn ich packe, jetzt kann man sagen, entweder... Welcher Film kopiert hier wen? Da die Filme relativ zeitnah gleichzeitig entstanden sind, kopiert da keiner gar keinen. Aber da sind halt, finde ich, die inszenatorischen Parallelen sehr, 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 sehr ähnlich, sodass es immer wieder vorkommt, dass ich den Auftakt von The Dark Knight Rises Skyfall zuschreibe. Und ich finde, da erkennt man dann schon, das kommt nicht von ungefähr.
Ja, ja, kann ich komplett nachvollziehen. Aber nochmal kurz zu der These mit dem Warten. Also, und auch bevor die ganzen Corona-Verschiebungen waren, war der Hype auf Keine Zeit zu sterben riesig.
Ja, gut, daher, da hast du recht, ja.
Das Warten allein ist es nicht. Und vor allem, um wieder auf Skyfall zurückzugehen, in einem Paralleluniversum wäre es nach dem langen Warten, ja gut, Quantum Trost war eh doof, ich habe mit Bond wieder abgeschlossen. Also, dass die Leute wirklich Bock hatten wieder auf Bond und auf Craig Bond. Ich glaube, ist einerseits die Qualität wieder von Casino Royale, womit wir zurückkommen zu meiner These, dass Casino Royale vielleicht einer der wichtigsten Filme im 21. Jahrhundert ist, was so Filmwirtschaft und Popkultur angeht, einfach vom Einfluss her. Und irgendwie auch einfach seine Qualität. Also, dass da Leute wirklich nochmal gesagt haben, wir gehen jetzt in Skyfall. Und wieder die klassische These, guter Song, mit Film immer.
Ja, weil Adele damals auf dem Peak ihres Erfolges war. Ja. Und dann wurde sie, wie ich nach wie vor finde, auch völlig zu Recht und zu einem perfekten Zeitpunkt als Interpretin von Skyfall, ja, zur Interpretin von Skyfall erkoren. Und dann kommt ja noch hinzu, ich weiß gar nicht unbedingt, ob es da einen Zusammenhang gibt. Müsste man tatsächlich mal in der Statistik irgendwie gucken, ob die Bond-Songs, die den Titel des Films tragen, ob die erfolgreicher waren als die Bond-Songs, die nicht den Titel des Films tragen.
Da gibt es bestimmt eine Studie zu.
Wollte ich gerade sagen, weißt du da etwas? Du weißt solche Sachen immer gerne mal.
Follower-Power. Schickt uns doch gerne die Studie, die bestimmt, was ein Bond-Song haben muss, damit er erfolgreich ist.
Ja, genau.
Interaktion reincashen hier. Wir sind auf Twitter und Instagram, bei Letterboxd auch, aber da bringt es nicht viel, wenn ihr uns das schreibt.
Das stimmt.
Höchstens in den Kommentaren zu der Liste zu dieser Folge.
Genau.
Jedenfalls, Skyfall. Ich habe mir selber schon ein bisschen die Rampe gebaut, aber das wird jetzt was länger, aber bei Skyfall ist es zwar ähnlich subtil wie bei Casino Royale, aber dann doch ein bisschen durch
ein bisschen facettenreicher und besser durchexerziert. Casino, eben nicht Casino Royale. Skyfall beginnt quasi wirklich mit dem Versprechen, Craig ist jetzt der klassische Bond. Nur beginnen wir nicht mit, das ist jetzt quasi Craig Bonds erster klassischer Fall, sondern es ist so, als hätte es einen Film zwischen Quantum Trost und Skyfall gegeben. So, er ist schon längst in seinem Element. Im Soundtrack läuft eine Abwandlung immer wieder vom klassischen Bond-Thema und hat man einfach diese Bond-Geste, die Craig so vorher nie getan hätte, als er dann mit dem Bagger das hintere Teil eines Zugs abreißt, dann da hochklettert und dann in den Zug springt und sich so die Manschettenknöpfe nochmal wieder richtet. Das ist wirklich hier so, Craig ist hier wirklich drin in der Rolle, wie es Moore in der Mitte seines Laufs war, wie es Connery war. Der ist voll in diesem Element drin. Dann wird Bond erschossen. Es ist quasi so wie, wir waren voll in unserem Element drin. Casino Royale, Riesenhit, Quantum Trost, immer noch ein Erfolg. Bond ist zurück, Baby. Und dann, in der Realität, waren es die Geldprobleme von MGM. Und im Film ist es ein missglückter Schuss von, wie man später erfährt, Moneypenny. Dessen ungeachtet, Bond liegt jetzt wieder aufgrund eines Unfalls. Das war nicht, weil er es nicht traut, sondern äußere unglückliche Umstände haben ihn aus dem Verkehr gezogen.
Genau, habe ich nichts hinzuzufügen.
Super, so mag ich es. Einfach nur zustimmen. Und dann fängt der Song an.
Dann klingt der Song an und dann ist der Song im Grunde der Auftakt zu einem Film, der ja inhaltlich komplett losgelöst ist von den anderen drei Bonds. Das bezieht auch Spectre mit ein und ich bin sehr gespannt, wie da Keine Zeit zu sterben sich einreicht. Ich weiß nicht, hast du da schon eine Prognose? Wird der an Spectre inhaltlich anknüpfen oder wird das...
Ich meine, es kommen ja ein paar Figuren aus Spectre wieder und Spectre hat ja auch versucht, stimmt, ja, Skyfall irgendwie in die Kontinuität reinzunehmen. Also es gibt ja Verweise, die halt keinen Sinn machen, da sind wir wieder bei, dann wären wir dann bei Problemen, die Spectre, also noch so, Raoul Silva hat eigentlich nur im Dienste von Blofeld gehandelt, so, hat aber ein sehr persönliches Motiv, was willst du gerade? Ja, aber wir lösen uns bei Skyfall jedenfalls von der Tonalität der ersten beiden Craig Bonds. Es ist halt nicht mehr der Bourne Bond, er ist nicht mehr der junge, ungestüme Agent, der sich behaupten will, sondern der ist jetzt, er argumentiert, als wäre er halt schon immer Bond gewesen und hätte auch diese klassischen Dinge. Er verteidigt zum Beispiel den Gedanken von verrückten Gadgets, obwohl wir Craig Bond nie mit verrückten Gadgets gesehen haben. Ja, es ist halt deswegen quasi...
Das stimmt, was sich auch in Spectre dann, genau, dann vorführt.
Und deswegen, da ist klar, das ist nicht die Figur James Bond von Daniel Craig gespielt, wie wir sie kennengelernt haben, sondern das ist quasi die Figur und Ikone James Bond verteidigt gerade die Dinge, die die Ikone James Bond ausmacht.
Und jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern das zum Erfolg des Films beigetragen hat. Denn es gab damals noch keinen Podcast wie unseren, der das alles eingeordnet hat. nein, aber ernsthaft, also inwiefern hat man das als Bond-Fan unterschwellig wahrgenommen? Inwiefern war das der geheime Erfolg? Also ich finde, dass das durchaus dazu beigetragen haben könnte, weil er dann vielleicht auch eben, oder ist ja eben, ist es sogar erfolgreichste?
Ja.
Ich meine schon, oder? Vielleicht ist das wirklich unterschwellig der Grund, weshalb der bei so vielen Leuten gut ankam, dass sich da jeder wiedergefunden hat. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist auch relativ faul, so nach dem Motto kleinster gemeinsamer Nenner. Aber allein durch die Tatsache, dass ja Craig eine sehr streitbare Bond-Interpretation abgeliefert hat, finde ich, ist man schon wieder, hat man schon von Anfang an eigentlich genug Ecken und Kanten auch in diesem Film untergebracht.
Ja, vor allem kleinster gemeinsamer Nenner passt, finde ich, so gesehen wirklich nicht, weil da steckt es ja schon drin, klein. Und Skyfall macht sie eher groß. Weitet sich ja wirklich aus, um alle abzuholen. Das ist ja dann wirklich nicht hier, jeder findet irgendwas. Jeder trinkt gerne Wasser, weil wir Wasser brauchen. Sondern das ist ja wirklich, du hast für die Craig-Fans, es ist weiterhin Craig. Und es ist kein so großer Bruch mit den ersten beiden Filmen, als ich mir gar nicht vorstellen kann, es ist dieselbe Figur. Es ist wirklich, wie ich eben halb scherzhaft gesagt habe, es ist ein bisschen so, als würde ein Film dazwischen fehlen. Aber ich glaube, diesem Bond, wie wir ihn in Skyfall sehen, dass das der ist, den wir in Casino Royale kennengelernt haben, nur halt nicht in seinem dritten Film, sondern in seinem vierten, fünften, sechsten. Das glaube ich ihm. Dann haben wir aber diese sehr starke Modernisierung mit den Nolan-Einflüssen. Hast du ja gerade gesagt, so ein bisschen inszenatorisch. Raoul Silva hat einerseits das klassische Bond-esque, als dass er diese selbstverliebten Monologe führt, aber er ist dennoch auch, man kann es schwer auf einem bestimmten Ding
auf einen bestimmten Aspekt den Finger legen, aber er fühlt sich an wie ein Nolan-Schurke, finde ich zum Beispiel.
Ja.
Dann die Ästhetik passt. Also Roger Deakins, klar, es ist eine Roger Deakins-Kameralegende, absolut, aber es ist dennoch auch eine Ästhetik, die zu einem Nolan-Film passen würde. Du hast das. Und dann hast du aber auch einfach diese klassischen Bond-Elemente. Du hast mehr klassischen Bond in diesem Skyfall als halt in den ersten beiden. Es wird zwar nicht geschüttelt, nicht gerührt gesagt, aber wir sehen's, dass er sehr eindeutig bestellt haben muss. Also, wollen sie was trinken? Umschnitt. Craig guckt fröhlich, wie eine Frau schüttelt und dann kommt ein Wodka Martini bei raus. Also hat er wohl offenbar seinen geliebten Wodka Martini bestellt. Es gibt so einen Aufbau hin darauf, dass er endlich Bond, James Bond sagt. Und sehr viel Subtext.
Und es kommt ja zum Thema Inszenierung noch dazu. Es kann ja nicht unbedingt, es muss kein Zufall sein, dass dann im Spectre-Bond heute von heute mal die Kamera geführt hat. Weil die Ästhetik von Skyfall wurde ja sehr viel gelobt von den KritikerInnen und auch vom Publikum. Und dass man dann sagt, ja gut, also wir hatten Roger Deakins zwar im letzten Film, aber wenn die alle Dark Knight-Stil, den Nolan-Stil so abgefeiert haben, dann lass uns doch jetzt wirklich mal den Kameramann von Nolan für den nächsten Film verpflichten. Was man auch stark sieht.
Ja, wobei man dann ja der Logik nach erstmal Wally Pfister hätte nehmen müssen.
Ja, gut, stimmt. Heute von heute mal ist, glaube ich, später erst dazu gekommen zu Nolan, ne?
Eben, überschneiden sich so ein bisschen die Zeitlinien. Das hätte man schwer, glaube ich, beim Produktionsbeginn von Spectre. Nein, aber ob ich noch hinaus wollte, man hat dann so viele Kleinigkeiten, einfach dieses Gespräch zwischen Bond und eben dieses Scharmützel nach die alten Eisen können es noch, während ja, ne, Bond sieht ja dieses Gemälde und denkt, ah ja, ich sehe hier nur zwei Schiffe und Q behauptet, man sieht da, wie so ein altes Schiff abgeschleppt wird und eine sehr schöne, subtile Sache, vor allem, weil die auch nicht angesprochen wird, nachher, ganz am Ende im Film, sind in Ems Büro weitere Gemälde im selben Stil, aber die zeigen stolze alte Schlachtschiffe, aber halt im Dienst.
Ja.
Quasi, also hier, der alte Bond darf weiter seinen Dienst machen. Dann, wir sind da vorhin einfach so drüber gegangen. Ich habe dir versucht, die Rampe zu bauen. Der Songtext von Skyfall. Ja, natürlich ist es wieder dieses Bond-eske, wir behandeln den Plot, aber der Plot quasi ist, Bond muss jetzt behaupten, dass er weiter der alte Bond sein darf, auch wenn er vorher nicht der alte Bond war. Und dieses Vermengen, dass dieser alte, klassische Bond-Stil sich hocharbeitet in diesem Craig-Bond und dann quasi gegen die Nolan-Einflüsse kämpft, da das ja der Plot des Films ist und der Song ja immer den Plot des Films singt, besingt Skyfall quasi eigentlich so ein bisschen das Standing der Filmschaffenden gegenüber die Bedrohung auf Bond. Oder überinterpretiere ich. Ich hatte dir das nämlich mal erzählt.
Ja, ich weiß.
Und in einem Moment, wo ich mich gerade in Überinterpretation hochgeredet habe und mich wird dein etwas vielleicht geerdeteres Feedback.
Nee, ich finde das schon tatsächlich realistisch, worüber du gerade so ein bisschen, was du so als ein Punkt von vielen abgehakt hast, den ich aber als wesentlich wichtiger erachte, als dafür, dass man ihn einfach so als einen von vielen Ländern sind die Scharmützel, ergo der Humor. Denn wenn man mal guckt, ich habe die jetzt alle noch mal geguckt, auch hintereinander innerhalb von wenigen Tagen. Und da war Skyfall und im Nachgang vor allem Spectre. Das waren die Filme, die plötzlich wieder Humor in die Reihe gebracht haben. Und zwar, wenn man mal, ich meine, klar, wir haben schon in Casino Royale die Sache gesagt, dass da durchaus mit Augenzwinkern auf gewisse bekannte Szenen eingegangen wurde, aber da war nie, der Humor war nie so an der Oberfläche. Der ist eher dadurch zustande gekommen, dass man ja weiß, worauf das anspielt und da wurde der Gag im Nachhinein nicht noch tausendmal erklärt. Aber ich finde so Skyfall und Spectre, die haben da wieder so Humor reingebracht. Und vielleicht ist das auch dann entsprechend die Leichtigkeit, die dadurch zustande gekommen ist, dass man das, was du eben erzählt hast, genutzt hat, um das quasi zu verarbeiten. Das wäre so meine Ergänzung dazu.
Ja, und dann eine Sache noch einfach. Ich meine, schaut euch einfach Skyfall nochmal an und denkt, habt im Hinterkopf, es geht eigentlich quasi darum, die ganze Zeit zu verteidigen, dass das Bond weiterhin existiert. Nein, diese ganzen Gerüchte, dass die Bond-Reihe tot ist, sind Schwachsinn. Bond ist zurück und wir klären jetzt auch, warum es der alte Bond sein muss, warum er den ganzen Bedrohungen sozusagen standhält in der Filmlandschaft. Dann wird man das nicht los. Allein dann halt, wenn Bond zurückkehrt zum MI6 und dann erstmal einen Test durchlaufen muss. Dann halt, ne, ja, gut, klar, der angeschlagene Agent muss halt beweisen, dass er fit ist. Aber sobald ihr einmal diesen Floh im Ohr habt, denkt ihr, ja, Bond muss beweisen, dass Bond fit ist, um sich neben den neuen modernen Riesenfranchises zu behaupten. Aber statt sich zu verbiegen, argumentiert dann dieser Bond ja die ganze Zeit, dass er alles nach seiner alten Nummer machen will. Und wie gesagt, während dieser Floh erstmal im Kopf ist, M hat ja dann muss ja bei einer Anhörung erklären, warum sie am Doppel-Null-Programm festhalten will. Und sie zitiert dann ein Ernest Hemingway-Zitat. Sie zitiert ein Zitat, ja, sehr klug. Sie zitiert ein Ernest Hemingway-Gedicht. Und vielleicht bilde ich mir Dinge ein. Aber für mich ist es dann, hat man sich da wirklich die Mühe gemacht, ein Gedicht rauszusuchen, das dann auf die bisherigen Bonds zutrifft. Weil sie halt in der Logik des Films will sie einfach nur erklären, ja, das Doppel-Null-Programm hat ein paar Höhen und Tiefen durchgemacht, aber letzten Endes hat es einfach die Stärke, weiter existieren zu müssen. Aber wenn man jetzt halt das Doppel-Null-Programm quasi mit dem Bond-Franchise gleichsetzt, hat man da so Zeilen wie One Equal Temper of Heroic Hearts, also quasi alles, was ein heldenhaftes Herz ausmacht, ist gleichermaßen drin. Da haben wir dann den den harten, rauen Sean Connery Bond und dann den etwas emotionaleren George Lazenby Bond, der ja quasi ein bisschen vorweggenommen hat, womit man mit der Craig-Reihe hingehen will. Dann Made Weak by Time. Roger Moore ist aus der Bond-Reihe ausgetreten, weil er zu alt wurde oder sich für alt empfunden hat, um weiter Bond zu spielen oder von anderen als zu alt empfunden wurde. Der alte Mann soll aufhören, Bond zu spielen. War ja dann so ein bisschen so die hämische Kritik an ihm später, obwohl ich zum Beispiel seinen letzten Bond für sehr unterhaltsam finde. Dann End Fate, also Made Weak by Time, Roger Moore, End Fate. Timothy Dalton wurde ja nicht gefeuert. Es gab da auch wieder Lizenzprobleme einfach mit der Bond-Reihe. Und nach seinem zweiten Film war die Pause so lange bis zu seinem potenziellen dritten Film, dass man quasi gesagt hat, es macht keinen Sinn mehr, da fortzusetzen. Wir starten wieder neu. Und dann But Strong in Will. Nämlich so nach dem Motto, man wollte Bond fortführen. Man wollte dran glauben, dass Bond weitergeht. Und das war dann ja quasi die Brosnan-Ära. Wir wollen weitermachen. Selbst wenn wir gerade so angeschlagen waren. Und es ist eine Zusammenfassung der Bonds vor Craig. In dem Film rund um Craig, der beweisen will, Bond, wir haben so viel durchgemacht als Bond-Reihe. Jetzt machen wir auch weiter.
Genau, und wenn wir gerade dabei sind, den Eröffnungstitel von Skyfall zu analysieren, dann würde ich doch sagen, machen wir das direkt auch beim nächsten Eröffnungssong, nämlich Writings on the Wall von Sam Smith. Das Lustige ist, dass ich erst relativ spät gerafft habe, dass es nicht die geschriebenen Dinge an der Wand sind, sondern Writing Apostroph S. Ich möchte es mal so ausdrücken. Auch da ist der Inhalt sehr, sehr eindeutig. Aber da habe ich das Gefühl, da hat man sich übernommen mit der Aussage. Denn das, was man sich erhofft hat, trifft auf den Film nicht unbedingt zu. Also ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ich werde deine Frage nicht beantworten, weil ich eine Gegenfrage erstmal habe, weil während ich bei Skyfall ja wirklich, ich höre mir den Song an und ich verstehe da wirklich halt so nach dem Motto hier, ne, möge der Himmel über uns zusammenfallen, wir halten das zusammen durch. So, wir, Eon Productions, wir halten an Bond durch und ihr werdet uns vermissen und dann wird Bond wieder zuschlagen. Ich habe mir dann gestern Spectre nochmal angeschaut mit dem Vorsatz, ich finde jetzt ähnlichen Meta-Kommentar in Spectre wie in Skyfall und ich bin allein schon beim Song gescheitert. Also nicht nur, dass ich den Song schlecht finde. Wir haben ja, glaube ich, schon mal bewiesen, wir können auch durch Sachen, die wir nicht super finden, versuchen, ein bisschen interpretatorisch durchzusteigen. Abgesehen davon, dass nachdem ein Bond-Song einen Oscar gewonnen hat, der
erste Bond-Vorspann danach, damit beginnt, dass Daniel Craig quasi wie ein Oscar aussieht. Wenn er so mit nacktem Oberkörper und breit rausgepackten Schultern in goldenem Licht dasteht und sich Frauen um ihn regelt. So, hier, guckt mal, Bond hat einen Oscar gewonnen und ihr habt gedacht, er ist durch. Abgesehen davon habe ich da überhaupt keinen Meta-Kommentar und du sagst, der sei sogar super deutlich. Daher darfst du jetzt mal die Erklärbärin spielen, das würde mich interessieren.
Also erstmal noch kurz zur Ergänzung. Ich glaube, wir sind uns einig, Writings on the Wall von Sam Smith war der umstrittenste Bond-Song nach, oder beziehungsweise eigentlich noch mehr als der...
Die Another Day?
Ja, hattest du den als so umstritten aufgefasst? Ich dachte eher...
Madonna, ja, klar, weil da dieses... Du darfst doch nicht hier so einen komischen Elektro-Song...
Ach so, ja, gut, unter diesen Umständen. Ja, da hast du schon recht.
Welchen hattest du denn gerade auf der Zunge?
Another Way to Die. Der war ja eigentlich auch recht...
Der war auch nicht beliebt, ja.
Genau, aber ich hatte so das Gefühl, bei Writings on the Wall kam sehr stark die Antipathie, die einige hegen, gegenüber Sam Smith durch. Weil sie den ja doch als sehr weinerlich teilweise beschrieben haben. Der macht ja auch, muss man ja auch sagen, hin und wieder mal die ein oder andere weinerliche Nummer. Ich mochte Writings on the Wall immer recht gerne, hab aber nie da, hab erst im Zuge unserer Podcast-Idee mal angefangen, da auch wie bei Skyfall gewisse Verbindungen zu suchen. Und ich muss tatsächlich sagen, ich finde sie im Falle von Writings on the Wall wesentlich platter und auch entsprechend wesentlich eindeutiger. Und auch, und das ist, das umfasst beides, sehr selbstbeweihräuchernd, wenn du verstehst, was ich meine. Denn der Film, der Song beginnt im... Erstmal natürlich mit der Erkenntnis, gut, ich war schon mal hier und ich habe auch Fehler gemacht, so. Aber ich bin eigentlich immer derjenige, ich bin immer wieder aufgestanden. Und das stimmt ja auch, das kann ja noch ein direkter Kommentar auf Skyfall sein. Denn ja, die Reihe ist immer wieder auferstanden, hat sich immer wieder neu erfunden. Und es ist hin und wieder auch mal schiefgegangen, aber am Ende habe ich es immer geschafft. Das ist ja schon mal eine Aussage, die kann man 1:1 auf Bond münzen. Und sie ist sehr... im Aufbruch, also sie ist sehr selbstbewusst vorgetragen. Ich meine, da wird halt gesagt, ich habe es trotzdem immer geschafft, egal wie oft ich für tot erklärt wurde, so ungefähr. Und dann wird es aber noch deutlicher, dann kommen so Sachen wie, wenn ich schieße, dann treffe ich auch. So, und dann denke ich so, ja, aber was war denn mit so manchen anderen Filmen? Was war denn mit einem Quantum Trost beispielsweise? Und dann wird der Film relativ persönlich. Und das habe ich jetzt so im Nachgang darauf gemünzt, dass ja auch Spectre sehr stark in die Persönlichkeit von Bond geht. Mehr noch, finde ich, als Skyfall, wo das aber schon so angefangen hat. Und das ist meiner Ansicht nach auch der größte Kritikpunkt an Spectre, weil es den größten Raum einnimmt. Und ja, das wäre tatsächlich so meine Interpretation.
Mhm.
Und quasi nur noch mal, um was kurz zu Ende zu führen, weil Writings on the Wall bedeutet ja in diesem Fall eben nicht das Geschriebene an der Wand, sondern so sinngemäß, jetzt ist die Stunde gekommen, so ungefähr. Jetzt müssen wir abliefern. Und das betrachte ich auch noch so als Nachgang zu Skyfall. Ja, wir müssen jetzt beweisen, dass wir kein One-Hit-Wonder sind. Aber dann gleichzeitig die Einflüsse dieses Persönlichen. Es wird sehr emotional teilweise auch noch in diesem Song. Da wird sich an eine dritte Person gewandt. Das macht es fast schon so ein bisschen an eine andere Person. Wird sich die da gerichtet. Hat keinen Namen und gar nichts. Aber dieses, könntest du mich auffangen? Vielleicht ist das auch so ein bisschen auf das Publikum gemünzt. So nach dem Motto, könnt ihr mich auffangen, wenn ich auch mal scheitere? Also ich finde, da wird sehr klar in den Fokus gerückt, ich bin eigentlich schon ziemlich geil, ich, das Bond-Franchise, aber ihr fangt mich doch auch auf, wenn es mir nicht so gut geht, oder? Und das finde ich sehr, sehr, ich will nicht exzentrisch sagen, ich verwechsel da manchmal zwei Worte, sehr extrovertiert, genau. Aber dadurch, dass wir ja wissen, was aus Spectre geworden ist und dadurch, dass man sich hier meiner Ansicht nach so verhoben hat an dem persönlichen Background von Bond, wie der hier herausgestellt und wie der halt auch den eigentlichen, ich nenne es mal Fall, wir sind jetzt hier nicht in so einem klassischen Krimi, aber du weißt, was ich meine, dass der das so in den Hintergrund rückt. Ich finde, der Song im Nachgang unter diesen Gesichtspunkten ist der sehr selbstverliebt und taucht den ganzen Film in ein sehr selbstverliebtes Licht. Und okay, ja, wir sind uns gut. Total, wir sind uns wie immer an dieser Stelle, wir können da auch überinterpretieren, auf jeden Fall. Und ich bin ja ein Freund davon zu sagen, ich interpretiere eigentlich vorwiegend zugunsten des Films, aber wir sind hier halt jetzt nun mal so eingestiegen. Und das wäre so meine Interpretation von dem Song.
Man muss ja wenigstens bei Bond Songs lassen, die haben ja immer ein bisschen mit ihrem eigenen Standing kokettiert. Man hat halt dann auch so Songs gehabt wie Nobody Does It Better.
Ja.
Ist natürlich gemeint hier, niemand ist besser als Bond. Daher finde ich es schon mal an sich nicht übertrieben, einem Bond-Song zu unterstellen, er findet Bond toll.
Ja, wobei man da natürlich, immer fragen muss, wie heißt der Nobody's Better Than Me?
Nobody Does It Better.
Nobody Does It Better, genau. Dass man da sehr selbstbewusst einfach James Bond, die Figur, betrachtet. Das ist ja noch mal was anderes, als zu sagen, wir betrachten das Franchise. Und klar, jetzt kann jeder sagen, und da würde ich auch niemals jemandem so sinngemäß den Stock zwischen die Beine hauen und sagen, ey, du bist doch blöd, dass du das nicht siehst, was ich sehe. Möchte ich an dieser Stelle nur noch einmal sagen. Natürlich besteht auch zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, dass dieser ganze Songtext sich wieder auf die Figur Bond bezieht. Aber da wiederum sehe ich nicht so die Bezüge zum Inhalt von Spectre.
Einmal muss ich ein paar Minuten zurück, weil du hast ja gesagt, hier, The Writings on the Wall ist ja quasi, jetzt müssen wir uns richtig reinhauen. Also eigentlich ist doch Writings on the Wall, die Zeichen stehen an der Wand, also die Zeichen sind eindeutig.
Ja, aber es ist ja ein...
Je nach Kontext kann es auch deins bedeuten.
Wollte ich gerade sagen, ja. Natürlich, genau. Und das habe ich halt auch erst gedacht. Und da dachte ich, Moment mal, wie könnte das denn gemeint sein? Vielleicht ist das wiederum ein Hinweis auf das Erfolgsgeheimnis. Haben wir doch vor Augen, weißt du?
Okay, gut. Weil ich habe es immer verstanden im Kontext des Songs, halt wirklich, die Zeichen sind eindeutig.
Mhm.
Und nachher im Finale hat der Schurke ja wirklich an die Wand gekritzelt und so. Deswegen dachte ich, okay, das ist der Twist kommt noch. Das ist wieder so dieses, man hat ja gern, wir verfassen die Story vorher zusammen und jetzt hier so, haha, nachher wird wirklich an die Wand gemalt. Aber sozusagen meine ironische Kritik an Spectre ist immer, dass der Song so in einem weinerlichen Tonfall so, die Zeichen waren eindeutig, singt. Und du erinnerst dich, war ja bei dir in Hamburg genauso wie dann bei mir in sogar noch Düsseldorf, da hat Düsseldorf noch Bond-Pressevorführung gekommen, noch als aller, es gibt ja dann die Pressevorführungseinladung, und bitte keine Spoiler und erhaltet euch ans Embargo. Und manchmal dann noch, wenn man sich einträgt in die Anwesenheitsliste, dann nochmal, denk an das Embargo und bitte keine Spoiler. Und bei Spectre gab es noch den dritten Nachschlag, nämlich dann wirklich das allerletzte, bevor dir das Licht ausgeht, ist die Pressevertretung kommt runter. Denkt dran, keine Spoiler, nichts verraten, was in den Trailern vorkommt, am besten gar nichts verraten. Und es war ja, alle haben schon, bevor der Film gestartet ist, gesagt, sie so, Blofeld.
Ja.
Und deswegen, dass der Song so weinerlich, es war doch so eindeutig. Und ich sitze da schon so im Vorspann, ich so, ja, weil es ist Blofeld. Ihr müsst da keinen Twist draus machen. Ich hab's jetzt schon erkannt.
Das war, ja, stimmt, das wollte ich auch noch sagen. Lustig, dass wir da den gleichen Gedankengang haben. Das hätte ich nämlich auch noch hinzugefügt. Und ich musste da auch daran denken, wir hatten, weiß ich gerade nicht, wie viele Jahre, müsste 2013 gewesen sein. Da hatten wir sowas in der Art schon ähnlich und ich dachte, das kann man doch eigentlich nicht toppen. Aber falls du dich erinnerst. Falls du dich erinnerst, Star Trek Into Darkness und die vermeintliche Geheimhaltung davon, dass Benedict Cumberbatch Khan ist, das hatte eine ähnliche Qualität.
Ja, jedenfalls die Nachfrage, die ich noch machen wollte, dann gehen wir aus dem Song raus. Wenn du ja meinst, du findest den Song so selbstverliebt, ich meine, das ist jetzt gemein, dass ich jetzt nur eine Detailfrage stelle, aber würde mich jetzt wirklich interessieren. Wie erklärst du dann hier so, how do I live, how do I breathe, when you're not here, I'm suffocating, I wanna feel love run through my blood, tell me, is this where I give it all up? Also wenn das so selbstverliebt ist, ist das ja aber schon ziemlich verzweifelt.
Ja, das stimmt schon, aber ich habe ja schon gesagt, der hat ja persönliche Einflüsse, also emotionale Einflüsse und ich finde, dass Spectre im Gesamten etwas emotional weinerliches hat. Ich finde, Spectre ist ein unfassbar sich selbst bemitleidender Film. Das bezieht sich nicht, ich habe den gestern noch mal gesehen und dachte die ganze Zeit, ja, wir haben es verstanden. James Bond hat eine Vita, die ziemlich krass ist. Das haben wir aber auch schon in Ansätzen in Skyfall gehabt. Und ich finde auch, dass Spectre halt den Mythos James Bond total nochmal entmystifiziert. Da hat Spectre meine ich. Da hat Skyfall noch den Spagat hinbekommen, zwischen wir geben euch Infos, die ihr bislang nicht hattet, aber wir behalten ein gewisses Mysterium bei. Und Spectre legt ja nun wirklich alles offen. Und ja, das kann man auch in den Zeitgeist pressen. Da wird die knallharte Männerfigur James Bond, ne, aus diesem Image des knallharten Mannes rausgeholt. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass sich da die Bond-Reihe immer dem Zeitgeist angepasst hat. Aber ja, also das wäre so meine Interpretation. Natürlich hat die Lücken und natürlich ist die nicht von vorne bis hinten so eindeutig wie die Sache mit Casino Royale und kommentiert sich auf der Ebene als Neustart des Franchises. Aber wie gesagt, also als ich den Songtext mir jetzt das erste Mal unter diesen Gesichtspunkten angeguckt habe, ist mir das relativ schnell ins Auge gesprungen. Okay, ja.
Bevor wir dann weiterinterpretieren, nachdem du ja jetzt Spectre so wenig gutes Haar an den gelassen hast, du hast ihm ja dennoch 3 Sterne gegeben. Ich hatte mich schon emotional vorbereitet, hier der Negative zu sein.
Ich hatte halt im Vorfeld ja einen Tag vorher Quantum Trost gesehen und war da dann jetzt im Vergleich von Spectre visuell noch mal viel, viel mehr angetan. Ich finde, Spectre sieht auch noch mal besser aus als Skyfall tatsächlich. Allein die Eröffnungsszene mit dem Hubschrauber und dem Stunt war das nicht. Wir haben vorhin mal kurz über Versicherung gesprochen, als er damals auf die Pressekonferenz kam. War das nicht auch der Film, wo die Versicherungspolice bei diesem Stunt gestreikt hat? Oder war das ein Mission Impossible Teil? Ich wusste das nicht mehr genau.
Also boah, du erwischst mich gerade auf einem kalten Fuß. Ich weiß, dass schöne Grüße an die Freunde von Florida, dass ja das Duell um die Welt zu Team Joko und Team Klaas wurde, weil ja angeblich die Versicherung gesagt haben, wir versichern die beiden Idioten nicht mehr. es gab mal sowas, aber Spectre hatte generell viele Produktionsprobleme, das Budget ist nach oben geschwellt. Mexiko hat sehr enge Auflagen angeblich gehabt, wie Mexiko dargestellt werden darf. Versicherungspolice gebe ich einfach mal an unsere Zuhörerschaft. Wir könnten natürlich jetzt auch einfach schneiden und recherchieren, aber dann stören wir den Gesprächsfluss und nachdem zuletzt unsere Gesprächsdynamik so gelobt wurde, können wir die ja nicht einfach
da hast du recht, genau.
unterbrechen.
Jetzt habe ich auch danke, dass du das so ein bisschen überspielt hast. Jetzt weiß ich auch wieder, wo wir eigentlich waren.
Ich habe das in deinen Augen gesehen.
genau, ich habe ihm 3 Sterne gegeben. Zum einen, weil ich ihn halt visuell sehr berauschend finde. Und es kommt halt noch hinzu, dass nachdem ein Quantum Trost so viele erzählerische Lücken hatte, und dazu möchte ich halt sagen, ich habe ein Quantum Trost vor Spectre gesehen, nicht Skyfall. Ich habe da bei dem rückwirkend mir die Filme angucken, da die beiden hintereinander geguckt. Und was daran lag, dass ich die Skyfall Blu-ray nicht gefunden habe. Ich muss da sagen, im direkten Vergleich zu ein Quantum Trost, dem ich so viel ankreide in seiner unfokussierten Erzählweise, und dass ich da irgendwann dachte, wie seid ihr denn von da jetzt dahin gekommen und habt ihr da nicht 3 Zwischenschritte vergessen? Da fand ich Spectre als Film, als Geschichte wesentlich unterhaltsamer, obwohl er sich, und da habe ich ja noch gar nicht mit angefangen, obwohl er sich extrem zieht, ohne dass es notwendig wäre. Obwohl er den Mythos James Bond an Stellen entmystifiziert, wo es meiner Ansicht nach nicht nötig wäre. Obwohl er sich sehr in gewissen Einzelheiten ergeht. Aber trotzdem konnte ich, so blöd das klingt, der Story folgen. Und man sieht da ja auch, dass gewisse Fäden, die von Casino Royale und ein Quantum Trost aufgemacht wurden, dass die endlich zu ihrem Ende finden. Ich mag auch die das Schlussdrittel sehr gerne, muss ich sagen. Wie gesagt, nur inszenatorisch. Du hast recht, ich habe den ein bisschen mehr abgestraft, als er es eigentlich verdient hat, glaube ich. Zumindest im direkten Vergleich zu Quantum. Trotzdem ist es, ich finde ihn einfach in vielerlei Hinsicht auch so faul dann wiederum. Und wie gesagt, nehme ihm halt einfach sehr übel, dass er sich da so krass auf Bond fixiert, obwohl das drumherum eigentlich viel spannender wäre, meiner Ansicht nach.
Ja. Ich meine, ich stimme dir auch zu, dass Spectre besser ist als Quantum Trost, aber ich finde beide halt schlecht.
Ja, ich weiß.
Ich hätte Spectre nicht 3 gegeben. Daher bin ich ja zeitlich im Podcast, weiß ich ja mittlerweile, wie ich keine Zeit zu sterben finde. Zeitlich in Sachen Aufzeichnung weiß ich ja noch nicht. Da freue ich mich ja so sehr auf keine Zeit zu sterben. Oder hatte ich mich auf keine Zeit zu sterben gefreut, weil das für mich der Craig-Tiebreaker wird. Ja. Ich finde 2 Craig-Bonds super, ich finde 2 schlecht. Das ist jetzt das entscheidende Spiel. Ästhetisch, wobei ich beim Rewatch jetzt für den Podcast dir zustimmen muss, das Traurige an Spectre auf optischer Ebene ist in meinen Augen, die einzelnen Bilder sind toll. Wann was scharf gestellt ist, wann das Bild Tiefe hat und wann es eher flach ist, wann das eher so eine impressionistische Gemälde-Ästhetik hat, die Goldtöne, wo die Schatten sind.
Kurz ergänzend, da kommt einfach eine Vorliebe von mir selber sehr stark hervor. Wie du weißt, mag ich sehr oder bin ich sofort drin, wenn die Bilder sehr aufgeräumt sind und sehr klar in ihren Formen und sehr klar in ihren Farben. Also wenn man mal drauf achtet, da ist von heute mal generell ein sehr guter Kandidat für, der verwendet sehr klare Strukturen und der, so doof das klingt, der lässt ein Haus, habe ich das Gefühl, immer genau, also als Beispiel, lässt ein Haus immer nur so erscheint von der Front, dass gerade Formen gegeben sind. Der setzt wenig auf Kurven und wenig auf Weichheit und auch wenig auf viel Buntes. So, also selbst, und das finde ich, wird in Spectre sehr stark von Anfang an deutlich, selbst ein so eigentlich farbenfrohes Fest wie der Dia de los Muertos, der diese fantastische Eröffnungsszene umrahmt, selbst der ist sehr, sehr farbreduziert. Und wenn wir uns an Coco erinnern, klar, Coco ist Animationsfilm, aber das ganze Thema Dia de los Muertos ist eigentlich, es ist eine Feier an das Leben, das Zelebrieren des Lebens. Da sind viele Farben immer drin. Und selbst sowas hat von heute mal sehr farbreduziert inszeniert. Und da kommt einfach eine persönliche Vorliebe sehr stark zum Vorschein. Also beispielsweise Wes Anderson ist mir schon wieder ein bisschen zu krass, aber ich finde, von heute mal macht das fast auch so ein bisschen, der geht auch so sehr in Richtung, ich warte darauf, dass der mal zum Beispiel einen Yorgos Lanthimos-Film filmt oder fotografiert, weil ich finde, dass das sehr gut zusammenpasst. Also um das abzuschließen, da kommt einfach eine persönliche Vorliebe sehr, sehr stark zum Tragen inszenatorisch bei dem Film. Ja.
Da, wegen dieser Vorliebe müsstest du ja Tron Legacy eigentlich mehr mögen, als du es tust.
Ja, ich weiß. Ich muss mir den auch garantiert nochmal angucken. Und ich bin jetzt sehr gespannt. Wir sehen jetzt in nicht allzu langer Zeit in Entfernung The French Dispatch. Und nochmal Thema Wes Anderson. Ich könnte mir vorstellen, in den letzten Jahren, hat sich das sehr stark entwickelt, diese Vorliebe. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mit Wes Anderson jetzt noch mehr anfangen kann. Der ist aber ja wesentlich verspielter und sehr farbenfroher, deshalb vielleicht auch nicht. Aber ich freue mich total darauf, das mal kurz als da noch Einschub. Es kann sich auch so gewisse Vorlieben in Sachen Film, die können sich auch erst im Laufe der Zeit entwickeln. Man ist nicht direkt auf der Welt und jetzt könnte ich mir einen kleinen Seitenhieb erlauben. Aber man kommt nicht als der Pate oder Apocalypse Now-Fan zur Welt, sag ich mal so.
Nein, man muss sich an alles ranfuchsen.
Eben.
Und man fuchst lieber, als dass man mit der Nase da reingestopst ist. Man ist kein Hund, der ins Haus gemacht hat.
Exakt. Und mir hat nie jemand gesagt, ich soll in Filmen klare Strukturen mögen. Das habe ich selber irgendwann erkannt.
Aber darauf wollte ich ja eigentlich vorhin noch sagen, ich meinte Ästhetik. Einzelne Bilder finde ich gut. Insgesamt finde ich ihn aber einfach zu monoton. Da sehen zu viele Orte zu gleich aus. Mhm. Was dann aufgrund des sehr zähen Erzählens, weil so komplex ist die Story nicht, dass sie diese Laufzeit hat und so viel geschieht auch nicht, dass sie so viel Laufzeit hat.
Ja.
Spectre fühlt sich so nach einem First Draft an, so nach dem Motto, ich schreibe jetzt alles, was ich denke, was ich brauche. Und normalerweise gehe ich dann nochmal zurück und gucke, wo ich kürzen kann, weil sich Sachen wiederholen oder sowas. Und stattdessen wurde es gefilmt.
Ja, nee, das stimmt. Das habe ich ja eben, da bin ich auch so drüber gegangen. Aber es ist natürlich einer der größten Schwachpunkte, diese unfassbare Länge. Und deshalb bin ich auch so ein bisschen, ich hoffe sehr, dass Keine Zeit zu sterben seine 3 Stunden trägt.
Das denke ich schon. Jedenfalls zurück zu unserem eigentlichen hier Interpretieren. Was mich auch so ein bisschen an Spectre fuchst, also es ist ja schon eine Sauerei, dass der uns ein bisschen so die Interpretation kaputt macht. Nein, aber es fängt ja an, nachdem wir hier so, Bond ist gestorben. Nein, er kämpft sich nochmal ins Leben zurück sozusagen, sowohl als Franchise als auch als Figur, dass dann halt Spectre beginnt mit The Dead Are Alive. Hat mich beim Rewatch abgeholt. Ich weiß noch so beim damals in der Pressevorführung, ich so, hä, was soll das? Ach so, ja, weil Dia de los Muertos. Ja, gut, okay. Dann die Szene ist ja auch noch super und ab dem Vorspann wird der Film für mich schwach. Aber jetzt halt so wegen des Podcasts, glaub, noch am selben Tag wie Skyfall, lege ich Spectre ein und dann so, MGM-Logo, Sony-Logo, The Dead Are Alive. Ich so, ja, der Film hat ja vielleicht doch mehr zu bedeuten. Ich habe fast gedacht, hier wiederholt sich so eine Black Widow-Sache und da ich durch eine Interpretation den Film besser finde. Aber war es dann letzten Endes nicht. weil ich finde, Spectre will das Versprechen einlösen. Craig ist jetzt ist er der klassische Bond. Wir haben es zweimal angedeutet, er wird der klassische Bond. Dann beginnt er seinen dritten Film als klassischer Bond, dann wird er aber quasi aus dem Verkehr gezogen und muss sich wieder hocharbeiten und gegen die neuen Einflüsse erwehren und beweisen, nein, das alte Bond-Sein ist toll und wir haben wirklich sehr viel des klassischen Bond. Wir haben das Gadget-Auto, wir haben generell, wir haben auch hier so eine explodierende Uhr und wie er mit Frauen umgeht, ist ein bisschen mehr so an der Vor-Craig, ein bisschen so ein Mischmaß aus verschiedenen Vor-Craig-Phasen. Dann halt einfach die Rückkehr von Blofeld als großen Bond-Schurken nach langem Warten und lizenzrechtlichem Hadern. Und so ein bisschen die Sprüche sind mehr Bond-One-Liner als vorher bei Craig. Aber das alles, er säuft halt in so einem langsamen Tonfall, der so eigentlich, das wäre vielleicht eher der Film, den ich zur Quantum-Trost-Phase erwartet hätte. So, man dachte, okay, er ist vom Charakter her der alte Bond. Aber weil wir noch so ein bisschen diese Realismus-Schiene fahren, dafür, dass der Film so viele Gadgets hat, fühlt er sich aber so dröge an.
Ja, genau. Also, wie gesagt, es dauert relativ lange, bis er einen dann auch auf seiner dynamischen Seite kriegt. Und ich finde, dass sich dieses Aufgeräumte, von dem ich auf visueller Ebene sprach, das hat man auch in der Story so. Und man muss sich da sehr lange von einem wirklich inhaltlich relevanten Plotpoint zum nächsten kämpfen. Und dazwischen ist halt viel Leerlauf und das bricht ihm meiner Ansicht nach das Genick und deshalb, ich sag mal so, die Fallhöhe für, oder es ist relativ einfach für keine Zeit zu sterben, da
besser zu sein.
Ja, genau.
Ja. Daher, wenn man da irgendwie unsere Interpretation reinzwängen will, könnte man, das ist aber quasi sehr schön geredet, man nimmt jetzt zu selbstverständlich, dass Bond zurück ist, weil wir haben die Bond-Tropoi drin, aber statt sie zu zelebrieren, sind die jetzt halt da.
Aber da schließt sich ja wiederum der Kreis zu meiner Interpretation vom Song.
Stimmt, wobei, ne? Wenn das alles Plan war, ist das so ein bisschen so nach dem Motto.
Man hat im Grunde mit dem Song schon angekündigt, dass man eigentlich weiß, dass man auf dem falschen Fuß ist. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Der Film wird nichts, wir müssen den jetzt aber drehen.
Genau, ja, genau.
Also behandeln wir das die ganze Zeit. Ey, will ich nicht, aber ich bin auch zu selbstbewusst, jetzt nochmal klein beizugeben.
Genau.
Ist das quasi die filmgewordene Version des Mythos, was ja auf jedem Schulhof erzählt wird? Hey, letztes Jahr in der Abi-Klasse, da war in der Philosophieprüfung, in der Abi-Klausur Philosophie. Da hat der Lehrer die Aufgabe gestellt, er definiert, was ist Mut. Und einer hat auf den Zettel geschrieben, das und ist gegangen. Und der hatte eine 1+, das auf jeder Schule erzählt wird und nie passiert ist.
Das ist ja geil. Ich habe davon noch nie gehört, aber das finde ich mega gut.
Das Erzählen, das ist der Klassiker.
Ach krass.
Jeder rotzt sich das aus der Nase, dass das seine große Schwester war oder sein großer Bruder oder einfach der beste Kumpel aus 5 Klassen über einen oder so. Diese absolute erstunken und erlogene urbane Legende. Aber so diese Attitüde, das ist Mut und ich gehe jetzt. Ja. Das wäre dann jetzt quasi wir sind Bond und wir fühlen uns toll, aber der Film ist schlecht, also spielen wir den jetzt einfach so runter.
Ja. Also ich würde mal sagen, wir enden schon wieder auf einer sehr negativen Ebene.
Oh nein.
Aber ja, hoffen wir einfach mal, dass die richtige Lobhudelei, wir waren ja jetzt gar nicht so negativ, es endet nur einfach wieder auf einer relativ negativen Ebene. Aber vielleicht tut das die Bond-Reihe rund um Daniel Craig im Gesamten ja nicht. Denn wir haben ja die große Hoffnung, dass keine Zeit zu sterben deutlich besser ist. Und ihr wisst an dieser Stelle, wenn ihr das hört, auch schon, ob es so ist. Denn wie ihr euch erinnert, am Anfang des Podcasts hat Sydney euch ja erzählt, wie keine Zeit zu sterben ist. Und nächste Woche werde ich sagen, ob ich Sydney zustimme oder nicht. Und dann würde ich sagen, sind wir durch an dieser Stelle, oder?
Ja, und nächste Woche wird definitiv amüsanter. Also nach dem Downer, die Zeit nach Mitternacht, was zwar ein unterhaltsamer Film war, aber der Podcast insgesamt ein Downer.
Wir aber sehr, sehr schönes Feedback zu erhalten haben.
Ja, an dieser vielen Stelle Dank
vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben.
Dann halt der Downer, Harvey Weinstein, Igitt, warum mussten wir so lange mit denen reden? Ah ja, wir haben uns das Thema selber ausgesucht. Warum sind wir so blöd? Und jetzt, hey, es gibt 2 oder vielleicht auch 3 tolle Craig-Bonds, aber gegen Ende des Podcasts reden wir halt über Spectre.
Ja.
Nächste Woche wird es sehr amüsant. Wir werden nicht verraten, was. Solltet ihr dann im Laufe des Podcasts erfahren, aber das wird eine Sache, da werdet ihr bestimmt mitmachen wollen. Das ist sehr lustig, sehr amüsant. Genau. Ich hoffe, viele Leute interagieren dann mit uns, denn das ist wirklich mal eine sehr spaßige Theorie, Antje, oder?
Genau, und ich würde am liebsten jetzt direkt schon die nächste Folge aufzeichnen, weil das, worum es geht, interessiert mich selber so extrem, dass ich endlich wissen will, was dabei herauskommt. Aber das soll jetzt reichen als Anheizer für die nächste Folge.
Es ist der Beginn des Halloween-Monats, das kommt auch noch hinzu.
Eben, und Halloween-Monat können wir euch an dieser Stelle schon mal sagen, es wird sehr horrorlastig in den nächsten Wochen. Und dadurch, dass wir den Halloween-Monat ausgerufen haben, wisst ihr schon, wir haben viel zu erzählen. Wir hätten ja auch nur eine Halloween-Ausgabe machen können. Aber nein, wir konnten uns nicht entscheiden, welches Horrorthema wir abfrühstücken. Also wird es eben der ganze Halloween-Monat oder auch der Allerheiligen-Monat, um ein Zitat aus meiner Lieblingsserie Community zu verwenden.
Genau, und alle Horror-Angst-Häsinnen und Angsthasen müssen sich nicht fürchten. Zumindest die erste Folge können sie trotzdem hören und mitmachen.
Und nun haben wir wirklich, wie lange haben wir gesprochen? 1,44, eine richtig lange, aber meiner Ansicht nach auch richtig schöne Folge. Vielen, vielen Dank, Sydney, dass du das hier mit mir gemacht hast. Und vielen, vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Bombardiert uns auf den sozialen Netzwerken mit Feedback und auch mit neuen Interpretationsansätzen, was die Bond-Reihe angeht. Und schreibt uns auch sehr gerne, wie ihr den neuen Bond findet. Denn zu diesem Zeitpunkt, wo ihr uns das schreiben könnt, haben wir ihn ja beide schon gesehen. Und da müssen wir auch keine Angst vor Spoilern
haben. Und schreibt uns, was euer erster Bond-Film war.
Genau.
Vielleicht kann man da eine Studie draus machen.
Oh ja, so genau.
Kausal und Korrelation, erster Bond-Film, Meinung zum aktuellen.
Finde ich super. Okay, dann macht es gut da draußen. Besucht unsere Fred Carpet und Filmgedacht Social Media Accounts. Schreibt uns Feedback. Schaut bei Fred Carpet auf YouTube vorbei. Aktuell ist da ein Ranking von mir online zu den besten Agentenfilmen. Also auch das ergänzt sich. Und hört, um Sydneys ausführliche Meinung zu hören, unbedingt auch in die Frische Filme Podcast Ausgabe dieser Woche rein. Und dann hören wir uns nächste Woche. Macht es gut und bis bald.
Tschüss. Guten Tschüss.
Bond, I need you back.
I never left.
Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmfanaten Köpfe von Antje Wessels und Sydney Schiering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.